Schmitz trifft. Heute mit Matthias Hornschuh.
Hallo, Heiner.
Hallo, Matthias. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Matthias ist, das sage ich direkt, in erster Linie, ich glaube, europaweit einer der vordersten Kämpfer für die Rechte von Urhebern aller Sparten. Und das ist ein sehr interessantes Thema, über das wir heute auf jeden Fall sprechen werden. Bis er aber zu diesem Kämpfer wurde, hat der Matthias einen sehr interessanten und langen Weg hinter sich gelegt. Er hat angefangen als Orchestermusiker, Geiger, richtig, auch klassisch studiert in Detmold, wurde dann zu einem Fulltime-Rockmusiker, einer Hired Gun, wie du es so schön auf deiner Homepage sagst.
Ja, so ist es geendet, ja.
Genau. Musikwissenschaftler, Filmkomponist, Hörspielkomponist und wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, in der jüngsten Vergangenheit oder ja, aber eigentlich auch schon ein bisschen länger, ne? Gründer der Initiative Urheberrecht.
Und, das stimmt nicht ganz, ich bin nicht Gründer, aber ich bin Sprecher.
Sprecher, aber okay. Aber einer der ersten, der mit dabei war auf jeden Fall und zudem Inhaber zahlreicher Ehrenämter und GEMA-Vorstandsmitglied.
Richtig? Aufsichtsrat,
ja. Aufsichtsrat sogar. Deswegen ganz am Anfang mal meine Eingangsfrage. Die ist so ein bisschen metaphysisch. Hat das eine das andere ergeben? Also war das eine lineare Entwicklung oder wolltest du von Anfang an so viele Facetten deiner Persönlichkeit und deiner Fähigkeiten auf diese verschiedenen Arten und Weisen ausleuchten?
Das sind ja mehrere Fragen, ne? Also erstmal linear ist das für mich komplett. Mit Brüchen, aber immer irgendwie weiter auf einem für mich sehr klaren Weg. Also für mich ist zum Beispiel bis heute so, dass die Erfahrung im Orchester gespielt zu haben, Streichquartett gespielt zu haben, Klarinettenquintett, was man so halt macht, ne, wenn man klassisch unterwegs ist und auch klassisch studiert, das ist für mich die Basis und der Ursprung von allem, was mich heute umtreibt. Also ich habe auch sehr viel mehr noch gemacht. Ich habe mit 13 zum Beispiel eine Solorolle an der Oper in Bielefeld gesungen, in der modernen Oper mit einem Dreivierteljahr Einstudierung und großem Sinfonieorchester, großem Ensemble und so. Und ich habe also auch diese Art von Bühne relativ früh kennengelernt, dort auch lange im Chor gesungen und so. Und für mich ist einfach spätestens, ich glaube mit 13, 14 war klar, dass das mein Leben sein wird, mit Musik und für Musik und aber möglichst auch von Musik zu leben. Und dem bin ich immer gefolgt und ich habe irgendwann im Laufe des Weges in den professionellen Orchestermusikerberuf festgestellt, dass ich Musik zu sehr liebe, um das letzten Endes nach Dienstplan machen zu wollen. Und bin an der Stelle dann eben abgebogen und habe mich mehr auf die Gitarre, auf die E-Gitarre damals konzentriert. Habe das dann so weit vorangetrieben, bis ich davon auch einen kurzen Moment, aber eben einen Moment lang auch leben konnte. Das war Anfang der 90er eben auch nicht so schwer noch zu der Zeit aus Deutschland heraus auf dem asiatischen und lateinamerikanischen Markt wirklich auch Geld zu verdienen als deutscher Metal Act. Und wir waren eine ganz gute Band, aber da bin ich genau in die Situation geraten, die ich vermeiden wollte. Ich habe nämlich letzten Endes an der Stelle, wo es für mich professionell wurde, nicht meine eigene Musik gemacht, sondern die Musik von anderen und das nach Dienstplan gewissermaßen. Und das hat mich dann irgendwann frustriert und ich habe hätte das damals noch nicht in Worte fassen können, aber ich habe eigentlich danach gesucht, Musik zu machen, wo ich mich nicht mehr um Genres kümmern muss und wo ich mich nicht mehr um irgendwelche Virtuositätsvorgaben kümmern muss und auch die ganzen dämlichen Debatten darum einfach nicht mehr weiterverfolgen muss, sondern wo ich wirklich in meiner Musik frei sein kann. Und in dem Moment, wo ich dann, ich habe in Bielefeld bis dahin gelebt und gearbeitet, in dem Moment, wo ich Bielefeld verließ und nach Köln wechselte, um zu studieren, kam der erste Auftrag rein, aus Bielefeld eine Musik fürs Theater zu schreiben. Und in diesem Theaterstück waren mehrere Einspielfilme drin. Und plötzlich wusste ich, wo ich hingehöre. Ich habe plötzlich einfach begriffen, dass Geschichten zu erzählen genau das ist, was ich gesucht habe, ohne dass ich die Worte dafür gehabt hätte. Und habe gleichzeitig parallel zu dieser ersten Erfahrung, die so ein Erweckungserlebnis war, das war eine riesige Inszenierung. Wir hatten 1500 Leute im Publikum und haben eine Wall of Sound da machen können. Das war ganz großartig. Gleichzeitig dazu habe ich eben angefangen, Musikwissenschaft zu studieren, ohne dass ich irgendeine Ahnung von dem Fach gehabt hätte und bin, ohne das zu ahnen, in die Einführung in die Musikpsychologie reingeraten und plötzlich hat sich mir eine komplette Welt eröffnet und ich habe geahnt, wie unendlich viele Fragen man an diesen Gegenstand Musik stellen kann, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Und dann habe ich das eben sehr intensiv parallel betrieben, habe angefangen, immer mehr für Geschichten zu schreiben, immer mehr in Richtung Film zu gehen und gleichzeitig eigentlich versucht, das Ganze wissenschaftlich zu verstehen, beschreiben zu können. Und dann habe ich im Grunde genommen nach meinem Studium irgendwann diesen Weg weiterverfolgt, nämlich auch so einen dualen vielleicht letzten Endes, weil als ich anfing, dann über einen ersten sehr großen Auftrag als Auftragskomponist eben auch da Profi werden zu können, das war Mitte 2003, habe ich ganz schnell verstanden, dass ich überhaupt keine Ahnung von dem Geschäft habe, in das ich mich da reinbegebe. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich jetzt das mit der Musik einigermaßen kann, dass ich aber die Regeln nicht verstehe. Also Urheberrecht war mir völlig fremd und es gab in meiner ganzen Familie und in meiner ganzen Welt auch kaum jemanden, der kaufmännisch oder solo selbstständig tätig gewesen wäre. Ich habe also weder die kaufmännischen Grundlagen gehabt, noch die rechtlichen und habe gedacht, nee, das wird nicht gehen, ich muss das verstehen. Und die Art, das zu verstehen, war für mich dann, das Leuten zu erklären. Also ich muss es selber verstehen, ich blamiere mich wahnsinnig ungerne und deswegen mache ich Termine mit Leuten, denen ich Dinge erkläre oder zumindest vermittle. Und dafür muss ich es mir drauf schaffen. Und das ist meine Art, mich selber immer wieder zu takten und zu disziplinieren. Ja, und das mache ich bis heute so. Und daraus hat sich dann ehrlich gesagt ganz, ganz vieles ergeben, was ich nicht planen konnte und auch nicht ahnen konnte, denn indem ich anfing, sehr viel darüber zu reden, gab es plötzlich Leute, die sagten, naja, wir würden das ja auch gerne mal erklärt kriegen. Und dann hatte ich plötzlich einen Termin im Wirtschaftsministerium in Düsseldorf, in NRW, und es hieß von deren Seite aus, ja, wir würden gerne jetzt mal mit Ihnen über Urheberrecht und Kulturpolitik sprechen, aber wen vertreten Sie denn eigentlich? Und da sagte derjenige, der mir den Termin vermittelt hat, ja, du wirst jetzt wohl einen Verband gründen müssen. Und so kam dann eins zum anderen.
Wow, das ist, ja, das ist eine wahnsinnige Geschichte irgendwie. Wie man dann wirklich aber auch quasi seiner Begeisterung folgt. Das hat letzte Woche mein Gast gesagt. Der hat da ein Zitat von Roger Willemsen bemüht, folge deiner Begeisterung. Und
absolut, ja.
Und natürlich deiner Neugier. Ja, und weil man eben überhaupt nicht alles, was die Musikwelt für einen bereithält, erfassen kann in einem Leben, geht man dahin, wo es einen hinzieht. Ne? Und bei dir ist das letzten Endes jetzt auch wirklich dieses ja, diese Vertretung von Urheberrechten, von Urhebern gewesen, aber in erster Linie über die Filmmusik, die ja für dich, wenn ich dich ja zitieren darf, etwas sehr Persönliches und Emotionales ist und wahrscheinlich die Filmmusik als Vehikel für Emotionen, die wirklich direkt bei Menschen ankommt und die sich ja in der Regel auch um überhaupt keine Genre und Grenzen kümmert.
Genau.
Was ich auch total schätze daran, herhält. Mir ging das so ein bisschen ähnlich mit der Filmmusik, war irgendwann am Anfang meines Studiums war so ein bisschen so ein Mysterium und dann habe ich, ich war aber total fasziniert von John Williams, Herr der Ringe, Howard Shore und habe mir dann diese Soundtrack-Alben geholt und dann mir Sachen auch rausgehört, ne, transkribiert und dann aber auch gemerkt, ja, das ist total cool, aber eigentlich ist es ja, naja, moderne klassische Musik, ne? Ab Impressionismus, Spätromantik, ne? Wir haben eben vorher kurz über Bruckner gesprochen, dann natürlich Gustav Holst, Stravinsky, das ist ja nun wirklich alles, was die Grundlagen von Filmmusik ist.
Oder auch die archaische Kraft von so einem Schostakowitsch zum Beispiel und das Geräuschhafte und das Zerstörte und Zerstörerische und so zum Beispiel, ja.
Ja, genau, da muss man sich dann so ein bisschen später dran wagen wahrscheinlich, weil es dann teilweise auch, also Schostakowitsch war für mich zumindest am Anfang erstmal so ein bisschen, oh,
was
ist das denn? Ja, ne? Gab es bei dir dann auch so, so bestimmte Komponisten, an denen du dich gerne orientiert hast oder die dir einfach Inspiration geliefert haben?
Na klar gibt es die. Und ich glaube allerdings, dass das bei mir immer wieder so ist, dass das bei mir nicht in erster Linie musikalisch begründet ist, sondern ich bin so ein Musikdramaturgie-Junkie. Also ja. ich kann mich wirklich hellauf begeistern dafür, wie zum Beispiel ein Hans Zimmer immer wieder die Welt des Geschichtenerzählens verändert, indem er sich Dinge erlauben darf, die andere nicht dürften. Das ist so eine ganz spannende Geschichte. Also ein Film, an dem man das sehr gut erklären kann, ist The Dark Knight. Das ist ja nun ein Superheldenfilm, wo vermeintlich die Regeln völlig klar sind. Es gibt halt einen Helden und der glänzt und dann kriegt er ein Heldenmotiv oder eine Heldenmelodie und läuft wie ein Held durch diese Welt. Und dieser Film erzählt aber tatsächlich von der Unmöglichkeit des Heldentums. Also er dekonstruiert den kompletten Mythos und Hans Zimmer mit meinem möglicherweise Lieblingskomponisten im Filmbereich im Moment zusammen, James Newton Howard, die haben ja zusammen für diesen Film komponiert und James Newton Howard ist jemand, dem ich musikalisch wahnsinnig nah bin der mir sehr, sehr nah ist. Und die beiden haben zusammen für diesen Film komponiert und dieser Film zeichnet sich dadurch aus, dass das Main Theme tatsächlich nicht das des Helden ist, sondern das des Anti-Helden, also des Jokers. Und dieses Main Theme ist aber eines, was eigentlich ein Ton ist, nämlich D. Wenn man genau hinhört, sind es streng genommen zwei Töne, nämlich D und C. Und das ist wiederum so, dass es darüber eine ziemlich erregte Debatte in Fankreisen gibt, ob das was mit DC zu tun hat, DC Comics. Ja, also ob das auch, ob das irgendein schenkelklopferischer Kommentar ist, rein Musik. Theoretisch muss das so nicht sein. Es gibt sehr viele andere Gründe dafür, dass das so gemacht worden sein könnte. Was da aber geschieht, ist eben einfach, dass einfach wirklich ein die Motivik dieses gesamten Films auf der musikalischen Ebene eigentlich auf einen Ton runtergebrochen ist, was Erklärungsprobleme nach sich zieht, weil wie soll man das in Worte fassen? Ist das noch ein Motiv, wenn es nur ein Ton ist? Oder fangen wir an, jetzt plötzlich den Klang jenseits der Töne, die man aufschreiben könnte, also der Notation, ja, auch als Motiv zu beschreiben. Und ich glaube, da sind wir inzwischen. Ja. Und das heißt, da findet eine Innovation statt. Da wird nämlich tatsächlich die Möglichkeit des Erzählens über Musik im Film weitergetrieben, indem wir uns vom Notentext lösen. Und bis dahin war der Notentext immer das Verbindliche. Ja. Und in diesem Film ist es so, dass du das Superhelden-Thema, also die Melodie von Batman, ich glaube, 2,5 Mal hörst in 2,5 Stunden. Das muss man sich mal vorstellen im Superheldenfilm. Ja. Du hast aber ununterbrochen den Klang des Jokers. Und immer wenn du den hörst, das ist eine Verbindlichkeit in dieser Welt, dieser Filmerzählung, dann weißt du auch, wer gerade die Regeln gemacht hat. Das heißt, selbst der Superheld folgt den Regeln, die sein Gegner gemacht hat und kommt nicht raus aus der Nummer und ist in der Ohnmacht, der Handlungsunfähigkeit. Und das ist so unglaublich großartig gearbeitet tatsächlich. Und das ist ein Film, der hat über, ich weiß gar nicht mehr die Zahlen, $200 Millionen damals gekostet. Also ein Blockbuster-Film, der musste kommerziell erfolgreich werden, weil er ansonsten ein Unternehmen in den Ruin gestürzt hätte. Und die haben sich das einfach erlaubt, dieses kommerzielle Produkt so bedingungslos intellektuell zu durchwirken, dass es fast was Anarchisches hat, dass man die ganze Zeit da sitzen kann und denken kann, ey, das könnt ihr nicht wirklich machen, ist ja total geil. Ja, und sowas, das füllt mich wirklich aus, das macht mich total glücklich, da sowas zu erleben und das dann auch besser zu verstehen und dann mache ich eben Uniseminare oder halte Vorträge, um es mir selber drauf zu schaffen.
Ja.
Wieder, ne? Und kann diese Begeisterung auf diese Weise auch immer aufrechterhalten und es gibt eine ganze Menge anderer Filme, die Ähnliches leisten, also nachdem du vorhin gesagt hast, dass ich so einen starken emotionalen Bezug zu Filmmusik habe, ist zum Beispiel ein Film, den ich dann immer erwähnen muss, The Straight Story, mit der Musik von Angelo Badalamenti und David Lynch. Das ist ein Film, der aus der Zusammenarbeit dieser beiden Granden des Filmemachens komplett rausfällt, weil er nämlich nicht unterkühlt ist und nicht Artifarty auf Style orientiert ist, sondern schlicht und ergreifend eine ganz intime, ganz nah am Herzen erzählte Geschichte über einen alten Mann, der die halbe USA mit einem Trecker durchreist, um seinen sterbenden Bruder nochmal zu treffen, erzählt. Und die Musik ist so unglaublich nahbar und warm und berührend, dass man da vorsitzt und staunt und eigentlich gar nicht anders kann, als die eine oder andere Träne zu verdrücken. Und diese Art von Berührtsein, die ist in unserer Welt im Moment so selten geworden und die wird so oft mit so einem Begriff wie Kitsch dann halt einfach auch sofort abgeurteilt. Und ich will das aber. Ich will, dass wir mit Also mir geht es dabei gar nicht in erster Linie um das Musikalische, auch wenn ich das sehr genieße, sondern mir geht es um den Weltbezug dabei. Mir geht es darum, dass das eine Bedeutung für unsere Welt hat, wenn es noch Momente und Rückzugsräume gibt, wo diese Art von bekenntnishafter Emotionalität, von bekenntnishafter Zuwendung und Öffnung möglich ist. Und das kann man über Musik eben auch ein Stück weit erreichen.
Absolut. Also wenn nicht über Musik, worüber denn dann eigentlich? Also und gerade in Verbindung mit Bildern, mit bewegten Bildern, ist es immer faszinierend, wie einen das dann doch berührt. Mhm. Und
ja, genau, es ist faszinierend, wie sehr einen das berührt und dass man aber selbst auch wir als Profis, dass man trotzdem manchmal gar nicht mitbekommt, dass es geschehen ist. Es ja. geht dir doch bestimmt genauso, dass du im Kino sitzt und denkst, ach, da hat gerade eine Musik aufgehört. Da war also vorher eine.
Ja. Ja.
So, ne? Und das ist eben das, was mich so fasziniert und was ich so wahnsinnig gerne auch bespiele. Also gerade das Verschmelzen im Ganzen finde ich so großartig. Und insofern, als du vorhin fragtest, ob das die moderne Klassik ist, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass die klassische Musik oder die ernste Musik, geht mir jetzt nicht um die Kategoriebegriffe dabei, aber diese Welt der Konzertmusik, hat ja ganz stark immer so eine Last auf den Schultern, dass es halt absolut sein muss, dass es halt nicht etwas anderem verpflichtet sein darf. Die Musik muss sich selbst gerecht werden und reichen. Und ich glaube, in meiner Welt habe ich eine Möglichkeit gefunden, Musik Musik sein lassen zu dürfen, ohne dass sie sich selbst reichen muss, sondern sie kann reichen, um etwas zu vervollständigen.
Das habe ich aber eben gar nicht so gemeint. Für mich war das eher, dass ich gesagt habe, für mich war das ein Einstieg in die klassische Musik, weil ich brauchte irgendwie, ich hatte vorher wenig Bezug dazu. Mhm. Ich komme aus dem Jazz oder Jazz-Funk, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich war eine Zeit lang schmalspurig unterwegs, sage ich mal.
Waren wir wahrscheinlich alle, ne?
Und dann bin ich halt über Filmmusik, so ein bisschen haben sich mir dann diese Parallelen zu klassischen Musik eröffnet. Ja. Und da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass die Musik sich selbst genug sein muss. Das kam ja irgendwann, glaube ich, so mit Beethoven oder so auf, ne, dass dass die Musik als konzertante Musik für sich alleine stehen darf. Das muss jetzt keine Feuerwerksmusik oder Fest-Tanzmusik sein, so in dem Sinne, sondern
aber vorher war sie halt eigentlich immer funktional, ne?
Funktional, natürlich. Mhm. Und auch von Intention des Auftraggebers, der Auftraggeberin getrieben. Und dann, aber ich glaube tatsächlich auch, dass, ja, natürlich, auch wenn alle zum Beispiel über Stravinsky reden, aber Stravinskys Musik war ja auch Ballettmusik.
Ja, klar.
Ne, der Sacre oder der Feuervogel. Ja. Ja. Und Debussy's La Mer, ja auch eine wunderbare Musikwelt. Das ist ein imaginärer Film, der da abläuft.
Und machen wir uns doch nichts vor, wenn wir über die großen Beethoven-Symphonien sprechen oder wenn ich über Schostakowitsch spreche, dann haben wir doch auch fast alle, also diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, haben sofort auch irgendeine Art von Programmatik im Kopf. Ja. Ne? Also Geschichten, die daran angedockt sind oder damit verbunden sind oder von denen wir wissen, dass sie tatsächlich irgendwie was mit dem Schöpfungsmoment zu tun hatte. Also wie zum Beispiel Schostakowitsch seine 7. und 8. Symphonie ganz klar als Kommentare und als Reflex auf den 2. Weltkrieg geschrieben hat.
Ja.
So, ne? Und das kann man, wenn man das weiß, eben sinnstiftend auch irgendwie mit dieser Musik verbinden.
Absolut.
Ja, also das Abgründige darin. Und aber also mir war das tatsächlich gar nicht, ich wollte das nicht kritisieren, den Bezug zur Klassik.
Nein, absolut.
Ich halte das nicht unbedingt für falsch. Ich glaube nur, es gibt einen Punkt, wo man markieren muss, dass es eben doch einen fundamentalen Unterschied gibt. Und den merkt man leider oft so deutlich, wenn die Musik auf die Bühne gebracht wird, die Musik aus dem Kino. Die ist nicht für die Bühne gemacht, das ist keine Konzertmusik. Und deswegen ist es auch für mein persönliches Erleben so oft so, dass Filmmusikkonzerte für mich total uninteressant sind. Weil diese Musik nämlich einen anderen Zweck hat. Die vervollständigt etwas, was schon da ist.
Ja.
Und auf der Bühne ist der Rest nicht da. Und deswegen hörst du die Leerstellen. Und das wirkt so, als ob die Musik nicht gut wäre, nur sie ist nicht dafür gemacht.
Genau, da kommen wir jetzt wieder zu einer Frage von dir, die du dir selbst oder gestellt hast oder die dir oft gestellt wird, ob denn Filmmusik keine autonome Kunst
ist. Ja, genau, darum geht's.
Jetzt hast du auf der einen Seite gesagt, die wirkt dann sozusagen zusammen mit den Bildern direkt auf auf das Publikum, auf den Menschen. Mhm. Auf der anderen Seite ist sie einfach nicht dafür geschaffen, alleine
bestehen zu können.
Autonom auf der Bühne bestehen zu können. Was sich natürlich, wobei ich dann hier sagen würde, ja, also die Beispiele, die du eben genannt hast mit Dark Knight, da bin ich völlig bei dir. Mhm. Als ich, ich glaube, das war während der Pandemie, John Williams gesehen habe, wie er die Berliner Philharmoniker dirigiert hat mit seinen Best-of-Werken, da vor dem Orchester stand als fast 90-Jähriger und seine Musik auswendig dirigiert hat, da würde ich schon sagen, boah,
nein,
diese Musik, die besteht hier auf.
Verstehe mich nicht falsch. Also es ist ja, ich behaupte ja nicht, dass deswegen diese Musik weniger schlecht wäre und dass es deswegen auf gar keinen Fall mehr Filmmusikkonzerte geben sollte, sondern ich glaube, die müssen sehr sorgfältig kuratiert werden. Ja. Denn es ist einfach nicht so, dass du einen kompletten Score, und ich glaube, das gilt auch für John Williams. Also ich weiß nicht, wie spannend das wäre, einen kompletten Score eines Spielfilms als Konzert zu spielen.
Aber ich glaube, das ist ja auch Mode gewesen oder war Mode oder bei, was heißt Mode? Üblich, dass man dann so eine Art Konzertsuite aus den bekanntesten Themen.
Genau, natürlich. Themen, ne? Und damit nimmst du die Auswahl vor und nimmst die Stücke raus, die bestehen können. Ja. Und die gibt es natürlich auch. Ja. Und ich habe vor einigen Jahren mal zweimal nacheinander so Werkstattgespräche mit Don Davis, dem Komponisten von Matrix, moderiert.
Ja.
Und Wahnsinn. Ich habe seine Partituren zu Hause und habe das eben auch live mit dem. Du kennst doch das Braunschweiger Staatsorchester auch. Die haben das live gespielt zum Film. Und er war anwesend auf dem Filmfest Braunschweig damals. Und das war schon einfach echt ein Erlebnis. Also ich meine, jetzt muss man dazu sagen, dass selbst das Staatsorchester dort eben nicht, ich glaube, was hat der, 8 Hörner normalerweise oder wenn ich sogar noch mehr. Also und die mussten in etwas kleinerer Besetzung spielen. Ne? Und aber das ist eben zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, ob Filmmusik einen Transfer von zeitgenössischer Ästhetik in andere Welten der Kultur sozusagen übernehmen kann, dann ist Don Davis ein Beleg dafür. Da ist ganz viel Aleatorik drin. Wenn man sich die Partitur genau anguckt, dann gibt es wirklich Stellen, wo einfach nur Faulenzer gesetzt sind. Also das heißt, es ist einfach nur Zeit überbrückt und es gibt eine Grenze, die ist gesetzt auf einem konkreten Bild.
Ja.
Und bis dahin machen die Musiker bestimmte Dinge, die ihnen in einem bestimmten engen Rahmen vorgegeben sind, aber es ist nicht ausnotiert. Und man kann im Grunde genommen zugucken, was für einen Spaß die daran haben, dass sie nämlich einfach machen dürfen, ja, dass sie an Grenzen gehen dürfen, dass sie sich ausprobieren dürfen. Und das ist eine so unglaublich aufregende Erfahrung, das live mitzuerleben, weil das auch natürlich noch dazu eine Musik ist, die hochvirtuos zu spielen ist und wirklich das Orchester wirklich auch an seine Kraftgrenzen bringt. Und dann der Zeitbezug, der für ein Sinfonieorchester natürlich ein totaler Fremdkörper ist. Die müssen exakt auf dem Klick sein und sie müssen exakt auf dem einen Bild angekommen sein und können nicht einfach auf der Welle schwimmen, wie ein Sinfonieorchester das normalerweise tut, ja. Und das ist so, wenn man so ein bisschen so einen Einblick in die Strukturen und die Dynamiken solcher Ensembles hat, ist das wahnsinnig aufregend. Und ich habe damals, als der Film rauskam, das muss, weiß ich gar nicht mehr, war das 98 oder sowas, habe ich eine Rezension darüber geschrieben, über den Soundtrack. Und habe damals geschrieben, wie toll das ist zu merken, was für unterschiedliche Ästhetiken und Techniken hier plötzlich reinlaufen. Und da habe ich zum Beispiel für mich ganz viel Bruckner drin gehört. Und dann bekam ich direkt eine wütende Mail eines anderen Hörers dieser Musik, der sagte, ich könnte doch jetzt nicht behaupten, da sei Bruckner und Wagner drin, da sei doch offensichtlich Aaron Copland drin. Und da sei doch lauter Amerikaner. Und ich glaube einfach, dass das Quatsch ist, so zu tun, als ob sich das ausschließen würde. Ja, also worauf ich mich bezog, war zum Beispiel, ich bin ja Geiger vom Studium her und ich habe zum Beispiel die dritte Sinfonie von Bruckner häufiger live gespielt. Und das ist wie Heavy Metal spielen. Du bist nach 50 Minuten bist du nass geschwitzt und gehst glücklich und erschöpft von der Bühne. Ja? 80 Leute, die glücklich nass geschwitzt.
Ich muss auch mal Heavy Metal spielen.
Unfassbar, ja, weil du bist ständig an deinen Leistungsgrenzen. Ja. Du bist ständig da, wo du merkst, dass das Glück darin liegt, wie Marathonlauf wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, also dass das Glück darin liegen kann, dich selbst an diese Grenze zu bringen und zu bestehen, und zwar im Kollektiv. Und diese Art von Motorik, die in dieser dritten von Bruckner zum Beispiel in den Streicherstimmen so bestimmend ist, die finde ich halt in Matrix wieder. Und da könnten wir jetzt, das ist nicht Gegenstand deines Podcasts, glaube ich, aber da kann man dann trefflich drüber diskutieren. Ist das jetzt einfach nur meine Assoziation oder ist das objektiv richtig? Das interessiert mich gar nicht. Es reicht mir, wenn es meine Assoziation ist. Und wenn ich sagen kann, das Moment, was an der Stelle Wirkung entfacht hat, finde ich hier auch und es entfacht wieder Wirkung. Und da ist jetzt auch noch Amerikaner drin in den Bläsersätzen zum Beispiel und ja. in den reinen Intervallen, die da zum Beispiel die ganze Zeit verwendet werden und so. Und dann haben wir halt beides.
Achso, da möchte ich auf jeden Fall dann privat nochmal nachhaken, ja, okay, bei Don Davis, weil den hatte ich jetzt wirklich mir auch aufgeschrieben. Ja. Das war für mich auch eine neue Welt mit Matrix und ging natürlich total ins 20. Jahrhundert, ja, mit diesen ganzen Techniken und,
ja, und es war aber trotzdem überhaupt nicht fremd, ne? Es war faszinierend und es war irgendwie auch neu und gleichzeitig hat es aber alles funktioniert, ohne dass man dafür studiert haben musste.
Ja. Also es hat sich einem auch auf einer Ebene genähert, die man vielleicht auch nicht unbedingt gänzlich verstehen musste, genau, oder genau, konnte. Aber es hat einfach die Wirkung, die dieser Film insgesamt hatte, dieses, genau, Bedrohliche, genau, was die ganze Zeit.
Ja, das Nervöse, also, ja, im Sinne von Nervensystem, ne? Da, ja, ist die ganze Zeit, also wie wir in der Orchestermusik sagen, Streuselkuchen. Das ist die ganze Zeit, irgendwie in der Zwischenstimme ist unendlich Motorik, ja. Und das ist dieses Kribbeln und das muss man nicht in Worte fassen können, aber man wird es erleben.
Es ist um Emotionen, also darum geht's. Ja. Und du hast auch eben gesagt, dir ist das eigentlich letzten Endes egal. In der Filmmusik geht's nicht um Genres. Es geht einfach, ne, darum, dass ich diese Emotionen, die Bilder mir vorgeben, dass ich die in eine Einheit transportiert kriege. Mhm. Was sagst du jetzt den Kritikern, die sagen, Filmmusik ist doch keine autonome Kunst?
Ja, und?
Auf der anderen Seite hast du auch geschrieben, mitunter finde ich es ganz befreiend, sich einem großen Ganzen unterzuordnen.
Ja, genau.
Ne? Und
etwas zu vervollständigen.
Genau, eines großen Konzeptes und sich nicht unbedingt alleine mit seiner Musik, ja, wie soll ich sagen, selbst auf dem Podest heben zu wollen.
Naja, das hat was mit Selbstüberhöhung zu tun und ich glaube, das ist eben auch eines der Probleme, die ich nach wie vor auch immer wieder mal mit dem avantgardistischen Musikbetrieb habe. Der reicht sich selbst halt sehr. Und in meiner Welt reicht das nicht. Du musst, ich meine Aufgabe als Filmkomponist, als Hörspielkomponist, was ich ja fast noch mehr gemacht habe als Film, ist eigentlich immer mit den Ohren eines Publikums zu hören, das ich gar nicht wirklich kennen kann. Also ich muss sozusagen eine Übersetzungsleistung aus der Filmwelt in die Publikumswelt, ja, erzeugen. Und ich kann mir da nicht selbst genügen, denn meine Aufgabe ist, diese Übersetzung zu leisten. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich entweder den Job verlieren oder keinen weiteren kriegen. Und das heißt aber eben nicht, und das ist genau der schmale Grat, auf dem man sich bewegt. Und darum bin ich eben so begeistert von diesen anarchischen Ansätzen im Mainstream-Kino. Wahnsinnig gutes Beispiel dafür sind auch die beiden Animationsfilme aus dem Spider-Verse. Ja, das ist ein so unglaublich kreatives, also es ist eine kreative Explosion und man ahnt gar nicht, dass das nicht mehr aufhört. Man ist nach 3 Minuten geplättet und dann gehen aber noch 2 Stunden und man ist ununterbrochen so, dass man denkt, das gibt's doch gar nicht, dass ihr das durftet. Ja, und auf allen Ebenen, also grafisch, im Ton, in der Musik, es ist einfach ein Outburst an Expressivität, an Emotion und an Kreativität. Und das ist möglich, wenn Menschen sowas gemeinschaftlich machen halt. Und das fasziniert mich so sehr. Ja, das fasziniert mich so sehr. Und übrigens gerade auch werden wir wahrscheinlich eh noch drauf kommen vor dem Hintergrund von KI, ne? Mhm. Und den ganzen Übertragungen von menschlicher Wahrnehmung auf, also den Projektionen auf diese Technologie gerade. Mhm. Das ist halt alles Bullshit, ganz einfach. Also ich habe mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und Menschen können sowas, Maschinen können sowas nicht.
Ja.
Ja, und ich schätze das so wahnsinnig, diese Perlen zu finden. Und natürlich gibt's unglaublich viel uninteressanten Durchschnitt. Aber über den mag ich dann halt auch gar nicht reden. Das ist Zeitverschwendung. Das ist nicht
nötig. Aber gerade diese Animationsfilme, ich habe letztens nochmal mit meinen Kindern die Alles steht Kopf-Filme gesehen von Pixar. Mhm. Also
naja, Pixar.
Die, Diese Ideen, die da stattfinden im kreativen Bereich und auch da die Musik, die das unterlegt. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es geschrieben hat, aber das hat mich in dem Moment auch nicht interessiert, weil dieses Gesamterlebnis zusammen, diesen Film zu gucken mit den Kindern, was da in einem Kopf vorgeht, das war so stimmig und so, wo ich gesagt habe, Mensch, geil, dass das mal jemand so erklärt.
Ja, ja, genau.
Und so auch mit diesen Emotionen unterlegt, die in diesem Film dargestellt werden.
Und ich glaube eben, dass gerade Animationsfilme, also keineswegs nur, aber besonders Animationsfilme sind geeignet, weil sie eben von null konstruiert sind, uns Einblicke zu geben, also einen Spiegel vorzuhalten.
Ja,
ja, also so eine etwas karikaturhafte Reflexion unseres Seins und unseres Funktionierens zu geben. Und wenn man sich da drauf einlässt, und ehrlich gesagt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe ein paar Freunde, die Filmkritiker sind. Einer von denen ist Film- und Filmmusikkritiker. Und der sagte irgendwann, Honshu, ich weiß doch eh, dass du dir den Film nicht von alleine anguckst. Ich habe ein zweites Ticket gekauft, du kommst heute Abend mit. So, und dann habe ich gedacht, was? Ich wusste noch nicht mal, dass es den Film gibt, diesen Spider-Verse-Animationsfilm. Ja. Und dann bin ich da rein und habe kein Vorwissen gehabt. Und das ist ja manchmal das Geilste, was einem passieren kann, dass man wirklich überhaupt nichts weiß. Also es ist nichts gespoilert gewesen, es gab keine Erwartungen, die ich hatte. Und ich saß da und war einfach blank. Und dann ist das über mich gerollt und ich habe es überhaupt nicht begreifen können, wie großartig das war. Und dann habe ich irgendwann mit meinem inzwischen 13-jährigen Patenkind zusammen, dem habe ich davon erzählt, der meinte, wieso, du kanntest den noch nicht. Das war der zweite Kinofilm. Dann müssen wir den ersten ja jetzt auch mal zusammen gucken. Und dann hat er mir den erklärt. Und das war für mich auch wieder so ein Moment, ich bin ja ein ganz großer Freund der Idee von Demut. Ne? Also, dass man nicht die ganze Zeit glaubt, man wüsste alles besser als alle anderen. Denn mein 13-jähriges Patenkind hat mir eine Menge erklären können. Was für ihn total selbstverständlich war an Verständnis und an Lesarten und so. Und ich hätte ihm sicherlich auch noch ein paar Dinge erklären können, aber ich weiß nicht, ob die wesentlicher gewesen wären.
Vielleicht lässt man dem das auch die Chance, die selber zu erkennen. Ne?
Genau.
Und die Welt aus den Augen eines Kindes zu erkennen, ist, glaube ich, manchmal sehr erhellend.
Ja.
Ja, also Kinder sind ein gutes Stichwort. Du hast gerade gesagt, du machst viele Hörspiele, du hast auch viele Kinderhörspiele gemacht. Das ist für dich, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Ganz aktuell, ich folge ja deinen Social-Media-Beiträgen, hast du dich über eine Aussage von Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden, ich sag mal, etwas aufgeregt.
Etwas aufgeregt ist freundlich ausgedrückt.
Ja, genau. Der hat sich, die Bezeichnung Kinderbuchautor in Bezug auf die Person von Robert Habeck despektierlich benutzt. Und du hast in deinem Post mal klargemacht, was das eigentlich für eine Leistung ist, für ein Publikum bestehend aus Kindern zu schreiben. Kannst du das nochmal näher ausführen, was jetzt daran so schwierig ist und wieso wir da eigentlich ein bisschen sensibler sein sollten mit solchen Aussagen?
Ja, da machst du ein Fass auf.
Oh.
Weil ich das ohne weiteres jetzt nochmal erklären kann und das ist mir auch ein Anliegen. Gleichzeitig gibt's, das möchte ich jetzt direkt einmal an die Pinnwand heften, natürlich Implikationen, zum Beispiel, dass beim WDR das Kinderhörspiel seit Jahrzehnten schlechter bezahlt wird als das Erwachsenenhörspiel. Und solche Dinge. Ja, also dass die Finanzierung für sowas wie die Beiträge für die Sendung mit der Maus oder dem Elefanten oder so wirklich zwar irgendwie durchläuft, aber gleichzeitig eigentlich tendenziell unterirdisch ist. Und dass du immer wieder das Problem hast, erklären zu müssen, dass ein Kinderfilm eigentlich Kinder erreichen sollte, denn Kinderfilme werden im Moment tendenziell als Familienfilme nur noch produziert, weil man die Eltern ja mitbegeistern muss, denn wenn die Eltern nicht mit ins Kino wollen oder wieder rausgehen, dann hast du das Publikum verloren, das zahlungsfähig ist. Ja, also wir haben da sozusagen, wie an fast allen Themen, über die wir heute sprechen können, irgendeinen Überhang oder einen Überbau oder vielleicht einen Untergrund von Markt und Mentalitätsproblemen. Und das ist ja immer so ein bisschen mein Thema. Aber jetzt zurückkommend auf deine Frage nach dem Kinderbuchautor. Die Konstruktion dessen, was Merz gesagt hat, war ja, dass er sagt, er sei Jurist und der Habeck sei Kinderbuchautor und er als Jurist wisse über bestimmte Themen nichts, aber Kinderbuchautoren halt erst recht nicht so gewissermaßen. Und das ist erstmal per se schon mal eine Unverschämtheit, weil der Habeck promovierter Germanist und Philosoph ist. Ja. Oder beziehungsweise nein, er hat einen Doktor der Philosophie als Germanist. So.
Ich muss an der Stelle kurz einschieben, dass du ansonsten dich parteipolitisch eigentlich absolut neutral verhältst, auch ja in der Urheberrechtssache ja. auch mit CDU-Politikern sehr natürlich. Gut zusammenarbeitest.
Ja, und ich habe auch, es ging mir auch überhaupt nicht um eine parteipolitische ja. Verortung, es geht mir um den Umgang miteinander.
Ja.
Ja, also das ist was wir natürlich im Alltag, wir müssen uns da selbst an unsere eigene Nase fassen immer und wir versuchen, also wir ist jetzt die Initiative Urheberrecht, aber ich kann das auch für die Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat der GEMA zum Beispiel sagen, wir versuchen eigentlich immer die Sachthemen von den Beziehungsebenen zu trennen. Ja, und wir versuchen immer in der Sache zu argumentieren und nicht Leute zu beschimpfen, zu verunglimpfen oder so. Und diese Konstruktion dessen, was Merz da gesagt hat, hat halt einfach eine Sachebene verunmöglicht. Indem unterstellt wird, der andere ist ja nur Kinderbuchautor. Das Ding ist, dass der andere ein professioneller Kinderbuchautor war und dann noch dazu aber eine akademische Qualifikation hat, die der von Merz mindestens gleichwertig ist. Ja. Ja? Und dass beide natürlich, das muss man dann vielleicht auch zugestehen, nicht einen Ökonomie, also keinen Wirtschaftsabschluss haben und vielleicht insofern beide ein bisschen leise sein sollten, wenn es darum geht, letzte Aussagen über Wirtschaftsfragen zu treffen. Andererseits ist nun mal aber der eine von beiden Wirtschaftsminister und der andere nicht. So und der Wirtschaftsminister ist hat auch eine komplette Verwaltung unter sich, die das studiert hat und die das professionell betreibt und er ist der politische Kopf. So, das sind erstmal so Dinge in der Verortung, wo man sagen muss, ey, Vorsicht, so geht das eigentlich nicht.
So kann man nicht miteinander umgehen.
So kann man nicht miteinander umgehen. Diese und vor allem in Stempel einer Situation, drauf. Also was mich getrieben hat, darauf überhaupt zu reagieren, ist die Tatsache, dass wir im Moment ja einen unglaublichen Vertrauensverlust haben in der Bevölkerung, was das politische System betrifft. Und da geht jetzt jemand hin, der darum kämpfen müsste, dass das bürgerliche Lager geschlossen sich wehrt gegen den Angriff von außen sozusagen und treibt einen Keil in dieses Lager, indem er sagt, du bist ja nur Kinderbuchautor. Und das ist erstmal sozusagen das politische Geschehen, was ich unbedingt beschrieben haben wollte. Jetzt ist aber natürlich der Punkt noch, dass gerade der Hinweis darauf, dass es ja nur ein Kinderbuchautor ist, ein Hinweis darauf ist, dass da ein profundes Unwissen über die Arbeit für Kindermedien ist. Denn Kinder sind das kritischste und unbestechlichste Publikum, was du überhaupt haben kannst. Und ich habe wirklich viel Erfahrung damit. Also mit Filmen, die wir vor Kindern präsentiert haben und wo du einfach merkst, wenn du sie verlierst. Ja, also die sind nämlich nicht höflich in dem Moment, wo sie sich langweilen, sondern die wenden sich ab. Ja, oder die stellen dir in der Publikumsdiskussion nach dem Film Fragen, auf die du nicht vorbereitet warst. Und nachher denkst du dir, hätte ich eigentlich mitrechnen können, aber ist für mich halt nicht wichtig gewesen. So, ne? Und für Kinder ist dann halt anderes wichtig und du musst ganz schnell lernen, da sind wir wieder bei Demut, ja, dass dieses Publikum ist, ein Publikum ist, was mündig ist und was das Recht hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen darüber, was wichtig ist und was sinnstiftend ist und was nicht. Und das sind erstmal so Grundannahmen, die bei mir auch erfahrungsbasiert sind. Und dann hast du gefragt, warum das so eine Herausforderung ist, für Kinder zu schreiben. Naja, weil man diesen schmalen Grat eigentlich immer irgendwie bespielen muss zwischen Verantwortungsübernahme für die und Augenhöhe mit denen. Also ich habe konkret ein zweiteiliges Kinderhörspiel beim WDR komponiert, mit meinem Bruder Andreas zusammen übrigens damals. Das heißt, wie man unsterblich wird. Und das ist eine Romanadaption über den Leukämietod zweier Jungs. Die sind 11 und 12. Und der erste von denen stirbt zuerst. Und der andere stirbt anschließend, also am Ende des Hörspiels. Und der zweite ist der das Ganze erzählt. Aus der Ich-Perspektive, auf dem Roman, auf dem Klappentext steht hinten drauf, wenn du das hier liest, bin ich tot. So, das ist, also das ist die Grund, der Ausgangspunkt für diese Geschichte. Und das ist kein Fantasy, sondern ein großartiger Roman, ganz intim, nahbar und gleichzeitig total leicht. Mit einer ganz großen, sonnigen, sonnendurchstrahlten Leichtigkeit, mit Humor, mit Lebensfreude und mit ganz zentralen Fragen. Zum Beispiel, wie ist es, wenn dein Vater dich nicht gehen lassen kann? Du weißt aber, dass du gehen musst. So, und am Schluss, dass die Geschichte endet damit, dass der Vater des zweiten Jungen loslassen kann und dann kann er gehen. Und das ist ein ganz, und das ist so konstruiert, dass du am Schluss wirklich so eine Erlösung hast. Ja, das, weil das nämlich klar ist, es ist unvermeidlich, aber dass der Vater nicht loslassen kann, bedeutet, dass der Junge länger leiden muss. Das ist so ein bisschen so eine Konstruktion. Und es gibt eben eine ganze Reihe von Momenten in dieser Geschichte, die wir da gemeinschaftlich erzählt haben, die einfach heikel sind. Ne? Also das ist so, wie erzählst du denn davon, dass jetzt die Nachricht reinkommt, wir können jetzt nichts mehr für dich tun? Oder wie erzählst du denn von der Situation, wo der erste von den beiden Jungs jetzt auf der Krebsstation, und zwar ohne, dass es eine Ankündigung gab, sondern es ist plötzlich soweit, sterben wird und sein Freund, der andere Patient, sitzt daneben. Und dieser konkrete Moment, der war wirklich eine Herausforderung, genau wie du es gerade gefragt hast. Denn wir mussten einfach ein bisschen auch ausprobieren, wie gehen wir jetzt damit um? Liften wir das ab? Also überhöhen wir das? Senken wir das ab? Gehen wir drauf? Lassen wir frei? Framen wir das, indem wir vorher was machen, nachher wieder aufnehmen? Und da hast du eben dann als Komponist ganz konkret, der ja eben dramaturgisch arbeitet und nicht nur musikalisch, eine Verantwortung dafür, wie du ein Publikum in diese Situation reinführst, wie du sie in der Situation gegebenenfalls schützt und wie du sie sicher wieder rausführst. Und weißt du, ich erlebe das so oft, dass Leute überhaupt keine Vorstellung davon haben, was unsere Aufgabe ist in so einer Situation. Die erzählen dir dann zum 12. Mal, dass du jetzt ja schon wieder D-Moll benutzt hast. Und du denkst, ey, bitte, was?
Oh Mann.
Als ob ich darüber nachgedacht hätte. Wahrscheinlich habe ich D-Moll benutzt, weil ich leere Saiten brauchte auf der Gitarre. Ja. So. Lass uns doch mal über die Arbeit reden, die ich geleistet habe. Dieser Ausfall von Merz an der Stelle ist für mich eben ein Hinweis darauf, wie weit sich tatsächlich eine politische Landschaft, die entscheidend ist für die Rahmenbedingungen unseres Arbeitens und für die Möglichkeiten unseres Arbeitens, von unserer Arbeit und deren Bedeutung entfernt hat. Und das hat was mit kultureller Arbeit insgesamt zu tun, die bei uns in Deutschland nicht als Arbeit anerkannt wird und deswegen auch nicht so behandelt wird. Und es hat aber eben an der konkreten Stelle auch noch was mit dem Umgang mit Kindern zu tun. Und das macht mir große Sorgen.
Ja, diese plakativen Aussagen auf der Jagd nach schnellen Stimmen, schneller Zustimmung, ohne wirklich die Tiefe zu durchdringen. Ne? Also das, was du gerade auch beschreibst, ne? Wie gehst du mit so einer Situation um? Gibst du dem Leichtigkeit? Gibst du dem Tiefe? Mhm. Lässt du es einfach weg?
Ja. Also ich meine, also, nur um es einmal gesagt zu haben, was wir natürlich nicht gemacht haben. Wir haben es tatsächlich ausprobiert, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Ja. Und wir haben es wieder wegnehmen müssen. Wir können nicht draufgehen und sagen, so, und jetzt ist er tot und jetzt kommt ein trauriger Ton und jetzt und so, ne? Das, diese Art von Mickey-Mousing-artig, das kannst du an so einer Stelle natürlich nicht machen. Da musst du mehr Sophistication haben.
Also Mickey-Mousing ist dieses direkte Kommentieren der Musik.
Unmittelbar mitgehen mit jedem Ereignis. Ja,
also wie wir das tatsächlich affirmativ aus den alten Mickey-Mouse-Cartoons oder Tom und Jerry-Cartoons kennen. Auch das Fehlen von Musik kann seine Wirkung haben.
Absolut.
Ne?
Kann ich dir. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag über Musik und Trauma gehalten, Filmmusik und Trauma. Ja. Und mein Hauptbeispiel war Waltz with Bashir. Animationsdokumentationsfilm, was per se schon mal für viele Leute eine Herausforderung ist. Dass der Hintergrund ist, dass die dokumentarischen Elemente in den Interviews liegen. Ja. Und der Protagonist des Films, der gleichzeitig der Regisseur ist, Ari Folman, ein israelischer Filmemacher, Dokumentarfilmemacher, war selbst im Libanonkrieg als Soldat unterwegs und stellt fest, als ihn nämlich einer seiner Veteranenkollegen anspricht auf seine Albträume, dass er sich an nichts erinnern kann. Seine gesamte Erinnerung ist verschwunden. Und er begibt sich in diesem Film auf die Erinnerung nach seiner eigenen Verstrickung, also nach dem, was er erlebt hat, nach seiner Erinnerung. Und die Animationselemente, die wir sehen, sind die Bilder, die ihm entstehen bei dem Weg in seine Erinnerung. Und der ganze Film setzt auf einer Musik von Max Richter.
Ja.
Ganz stark davon getragen und die hat ganz große Bögen und die ist ganz stark, also jetzt nicht bevormundend emotional, aber es gibt eigentlich keine nicht emotionale Musik in diesem Film. Und ganz am Schluss endet Also ganz am Schluss gibt es einen Moment, wo er seine Erinnerungen wieder hat und versteht, wie nah er konkret an dem eigentlichen zentralen Geschehen war, um das es in dem Film dann historisch betrachtet eben auch geht. Und an der Stelle endet plötzlich, also geht so nahtlos die Animation in Realbilder über und die Musik endet. Und plötzlich merkst du nach 70 Minuten, dass die Musik dich die ganze Zeit geschützt hat. Dass sie die ganze Zeit einen Schutzkessel um dich gelegt hat und in dem Moment, wo sie endet und die Animation in Real übergeht und die Klage, Rufe der palästinensischen Frauen zu hören sind, da wird dir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Wow. Ja, und ich habe in dieser Präsentationssituation auf einem psychologischen Fachkongress mit 1200 Leuten in einem riesigen Saal diese Szene gezeigt und stand auf der Bühne. Und du kannst dir vorstellen, was das für einen Effekt macht, wenn du dann aus dieser großen Musik in diese kleine Realwelt zurückkommst, die aber eine emotionale Größe hat, die den Raum natürlich völlig ausgefüllt hat. Und das Letzte, was von der Musik übrig bleibt, ist eine Trommel, die einfach so alle paar Sekunden geschlagen wird und unten den Bass zumacht. Und ich habe da gestanden und habe das empfunden, was ich natürlich vorbereitet hatte, und habe aber die Situation nicht mitberechnet gehabt. Mit 1200 Leuten, mit dieser akustischen Energie in dem Raum, und dachte, oh Gott.
Alleine, wenn du schon drüber erzählst, ja, kann ich mir das wirklich vorstellen, wie dann so ein Vibe in der mhm, Audience ist. Also das lässt ja keinen kalt.
Absolut, ne? Nee, es war unmöglich, sich dem zu entziehen, glaube ich.
Und wow. Ja, ein Schutzfilm, das ist ein schöner Vergleich, mhm, eigentlich, ja. Das war sehr interessant, über die Filmmusik hier mit dir zu sprechen. Ich versuche mal so ein bisschen den Switch zu machen, mhm, zu deiner jetzigen Haupttätigkeit. Mhm. Wann, du hast es vorhin mal kurz angerissen, aber wann hast du konkret angefangen, dir zu überlegen, also dass du sozusagen über den Tellerrand deiner individuellen Bedürfnisse und Interessen hinausschaust und dich sozusagen für ganze Berufsgruppen stark gemacht hast? Also vor allen Dingen für die Komponisten, mhm, die davon leben müssen, dass mhm, dass sie Tantiemen, genau, ihre Musik bekommen. Aber letzten Endes geht's jetzt mittlerweile, jetzt kommen wir auf das Thema KI und KI-Learning zu sprechen, um die Interessen aller, mhm, aller Urheber, ob das Journalisten sind, was auch immer.
SchriftstellerInnen, KinderbuchautorInnen.
Ja, KinderbuchautorInnen, mhm, genau. Ja, als Eingangsstatement, ich hab letztens einen Podcast von dir gehört mit dem, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, Mike Ryder Podcast, mhm, war das, mhm, mit einem österreichischen Sprecher, der, mhm, den macht. Da erklärst du sehr ausführlich, was gerade geschehen, ja, ist. Den Link setze ich auch gerne in die Shownotes drunter, weil so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr.
Da sind wir wirklich ganz tief in das Urheberrecht.
Genau, da sind wir ganz tief.
Technologischen Grundlagen.
Aber das Eingangsstatement, mhm, war, glaube ich, dass 57% aller Texte im Internet,
ja,
mittlerweile KI generiert sind.
Ja, das ist eine empirische Studie, und tatsächlich merkst du daran, dass dieser andere Podcast noch nicht so alt ist. Den haben wir, glaube ich, Ende der ersten Septemberwoche aufgezeichnet, also vor ungefähr, mhm, einem Monat. Und da war das eine aktuelle Zahl. Ich habe in den letzten Tagen Anlass bekommen, die Zahl so ein bisschen in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob man die allzu verbindlich nehmen sollte, 57%. Es war aber eine Zahl, die zu dem Zeitpunkt gerade geäußert wurde. Also wir können davon ausgehen, ich meine, es ist eigentlich relativ naheliegend. Jeder von uns benutzt wahrscheinlich inzwischen automatisierte Übersetzungstools, mhm, sowas wie DeepL zum Beispiel. Ja. Oder wenn man auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs ist, kann man auf den Button drücken und dann kriegt man eben den Text automatisiert übersetzt. Ja. Und möglicherweise speichert man den irgendwo hin. So, und plötzlich werden also zunächst mal die vorhandenen Textmengen verdoppelt, weil nämlich immer noch die Übersetzungen davon vorliegen. Achso. Und dann gibt es nicht nur eine, sondern mehrere. Ja. Und ja, also die Textmengen, ja, das ist aber genauso trivial ist das. Also wir automatisieren die Textproduktion auf diese Weise und plötzlich haben wir halt unendlich viel davon. Und das wird halt alles irgendwo vorgehalten und die Scraper, also das heißt die Bots, die der KI-Unternehmen, die nach den Inhalten suchen, die sie zum Training heranziehen, heranziehen können, finden das halt genauso wie einen von Menschen geschriebenen Text. Und plötzlich haben wir ein Netz, das sich dahingehend fundamental verändert hat, als es eben nicht mehr menschengemachte Inhalte prädominant, also auch quantitativ überwiegend vorhält, sondern einfach Geröllwüsten von Text.
Ja.
Und das hat erhebliche Implikationen, einerseits gesellschaftlich und kulturell, weil wir nämlich alle mit den Texten umgehen, die da rumliegen. Und plötzlich zum Beispiel bestimmte generische Formen, also stereotype Formen des Ausdrucks, die zum Beispiel ChatGPT wiedererkennbar ununterbrochen verwendet, ja, in unsere Alltagstexte einfließen. Also das ist bizarr, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. ChatGPT lernt davon, wie wir reden, sondert dann unendlich viele Texte ab, von denen wir lernen, wie wir in Zukunft reden werden. Und plötzlich
und
werden Dinge sehr schmal.
Und Sprache formt das Bewusstsein.
Absolut. Und plötzlich werden Dinge sehr, sehr schmal, statt sehr breit und sehr vielfältig zu werden. Ja. Absolut. Und das ist etwas, was für Gesellschaften so offensichtlich ist, dass man zwar darauf hinweisen muss, aber relativ wenig Widerspruch kriegt. Aber gleichzeitig, und das ist das Entscheidende, ist das etwas, was für die Technologie genauso geschieht. Denn wenn jetzt ChatGPT in der nächsten Phase trainiert wird auf von ChatGPT generierten Texten, dann findet das statt, was in der IT-Forschung oder in der KI-Forschung als Model Collapse beschrieben wird, also eine degenerative KI, die wird nämlich findet eine Verdummung statt,
so ja, sozusagen Inzest, ne, digitaler Inzest,
ja.
Der irgendwann aufgrund einer Potenzierung dieser Fehler natürlich zu Nonsens führen wird.
Genau.
Du machst dich ja sozusagen dafür stark, dass beim Training von KI-Modellen, wenn urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird, was glaube ich nicht zu verhindern ist, auf so eine Art und Weise, dass aber da zumindest eine Wertschöpfung stattfindet. Das würde ich dich gleich bitten, mal ein bisschen näher auszuführen, auch was da jetzt in jüngster Vergangenheit geschehen ist. Vorher eine kleine Sache. Ich habe natürlich, ich bin viel unterwegs als Musiker und dann sprechen mich die Kolleginnen und Kollegen an. Ja, wen hast du als nächstes als Gast? Ich so, ja, okay, Matthias Hornschuh kommt. Und der ist wirklich total wichtig, der macht gerade, der setzt sich für uns Urheber und Urheberinnen ein, dass unsere geschützten Inhalte auch weiterhin geschützt bleiben und wir davon profitieren. Ja, und die Reaktion, die ich dann das ein oder andere Mal bekomme, ja, okay, aber ist das jetzt so interessant für einen Podcast? Ne? Also so ein bisschen, nicht ganz so formuliert, aber so ein bisschen ging das in die Richtung und ich sagte dann, ja, das wird uns irgendwann den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn da nichts gemacht wird. Um das jetzt mal klarzustellen, würde ich dich mal bitten, so eine Art, ob wir hier es schaffen, so eine Art Worst Case zu skizzieren, für den Fall, dass du und deine Mitstreiterinnen von Initiative Urheberrecht und ähnlichen Organisationen einfach jetzt komplett aufhören würden mit ihrer Arbeit.
Ja.
Und was wäre in naher oder mittelfristiger Zukunft dann die Realität für vor allen Dingen für uns Urheber?
Das ist interessant, weil also normalerweise werde ich immer gebeten, das Gegenteil zu tun und auf keinen Fall dystopisch zu werden,
weil
Dystopien gibt es so viele da draußen. Aber tatsächlich ist das ein spannender Gedanke, den du da hast. Was wäre eigentlich, wenn wir aufhören für unsere eigenen Rechte zu kämpfen? Und tatsächlich resoniert das sehr bei mir, weil ich gerade diese Woche, also es ist ein Freitag, an dem wir das jetzt aufzeichnen, Montag war ich in Berlin, habe darüber 2 Stunden gesprochen, da haben wir unsere aktuelle Studie vorgestellt, Mittwoch war ich in Brüssel, habe auf einer internationalen Fachveranstaltung vorgetragen und diskutiert dazu und ich merke gerade, dass ich anfange, gelangweilt zu werden von den Urheberrechtsdiskussionen, weil ich das so offensichtlich finde, dass wir Recht haben und dass wir nicht weiter darüber diskutieren müssten, weil weil die Fragen, die für die Demokratie, für die Gesellschaft, für die kulturellen Zusammenhänge, für den kulturellen Zusammenhalt sich stellen, viel, viel bedeutsamer sind als dieser kleine Teil des Rahmenrechts. Mhm. Und das gibt schon einen Teil der Antwort. Also wenn wir aufhören zu kämpfen für die Möglichkeit professioneller und das heißt auch erwerbsmäßiger Kultur- und Wissensarbeit, dann werden wir riskieren, dass es in dieser Gesellschaft keine erwerbsmäßige, professionelle Kultur- und Wissensarbeit mehr gibt. Ich meine, man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Wenn wir haben eine Situation, dass über diese Technologie, die seit ungefähr 2 Jahren jetzt in diesem Umfang, in dieser Sichtbarkeit auf uns einstürzt. Es gibt ja den Begriff der KI-Revolution, der datiert zurück auf den November 22, als eben ChatGPT damals, ich glaube mit dem Modell 3.0 rauskam, DALL-E, Midjourney und einige andere, Stability AI. Wir sind alle innerhalb von 14 Tagen an die Öffentlichkeit gegangen. Was für ein Zufall, als ob das orchestriert gewesen wäre. Und das sind technische Systeme, die fast ausnahmslos Konzernen betrieben werden. Es sind fast ausnahmslos die Konzerne, mit denen wir es längst schon zu tun haben in 20, 30 Jahren Digitalisierung, wie Google, Meta, Microsoft, Amazon, sind immer wieder dieselben, die an dieser Stelle versuchen, die Märkte für sich so einzurichten, dass die Rechte, die in den Märkten eigentlich gelten würden, für sie nicht mehr gelten, weil sie behindern im Wachsen. Und wir haben ein Szenario vor Augen, wo diese Konzerne über die Technologie verfügen, die Inhalte in Zukunft selbst herzustellen, die sie brauchen, um die von ihnen betriebenen Vertriebsstrukturen zu bespielen. Die brauchen uns dann nicht mehr. Ja, und das wirft eben gar nicht mehr im Kern urheberrechtliche Fragen auf, das wirft wettbewerbsrechtliche Fragen auf, Monopolfragen, das wirft Vielfaltsfragen auf, das wirft Fragen auf danach, wie wir eigentlich als Gesellschaft an die Informationen kommen sollen, die uns eine informierte Verortung in der aktuellen digitalen Welt ermöglichen, die uns eine Meinungsbildung ermöglichen. Wo sollen wir denn überhaupt noch diskutieren, wenn das auf diesen Plattformen dann quasi nicht mehr möglich ist, ohne weiteres? Unsere öffentlichen Räume sind nämlich ganz stark digitalisiert, aber sie gehören uns nicht mehr. Und das heißt, das Szenario, um das es eigentlich hier geht, ist, dass diejenigen, die die Inhalte schaffen, darauf pochen müssen, dass sie zurückgebracht werden in eine Entscheidungsfähigkeit. Also wir müssen entscheiden dürfen darüber, wer von uns was nehmen darf. Wir müssen im Übrigen auch darauf pochen, dass wenn eine Nutzung stattfindet im urheberrechtlichen Sinne und die findet hier statt, eine Vergütung erfolgt. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das konkret bedeutet. Und wir müssen auch darauf pochen, dass die Unternehmen, die unsere Dinge nutzen, unsere Gegenstände nutzen, uns darüber beauskunften, in welchem Umfang sie was genommen haben und auf welcher Rechtsbasis. Das ist erstmal so eine Grundannahme. Aber damit sind wir jetzt in einem ganz, ganz schmalen Brand. Da sprechen wir nämlich jetzt eben tatsächlich von dem, was ich Wissensarbeit nenne. Wenn du aber überlegst, dass wir beide, die wir hier sitzen, solche Geräte mit uns mitführen, ja, und diese Geräte ununterbrochen Daten absondern, die auch zum Training herangezogen werden. Jeder Klick, den du machst oder nicht machst auf Social Media, ist ein Datum, das erfasst wird und was zum Training herangezogen wird, zum Beispiel als Feedback, als Verhaltensbeobachtung. Ja. Und du solltest nicht glauben, dass damit unsere personenbezogenen Daten im Abgriff durch die KI-Systeme schon beenden, sondern die haben Zugriff auf unsere Krankendaten, auf unsere Bewegungsdaten, weil die nämlich alle irgendwo absichtlich oder unabsichtlich frei verfügbar im Netz rumliegen, diese Datenbestände. Und was im Netz rumliegt, wurde zum Training schon herangezogen. Das heißt, es ist viel zu klein gedacht, wenn wir glauben, wir könnten das im Urheberrecht abbilden, das ganze Drama. Das Urheberrecht ist eine Facette. Ja. Sondern wir müssen über Bürgerrechte sprechen, wir müssen über Datenschutz sprechen, über informationelle Selbstbestimmung sprechen, wir müssen über Wettbewerbsrecht sprechen, wir müssen darüber sprechen, wie wir das in einer so granularen digitalen Welt, die eine globale Welt ist, hinkriegen können, dass die territorialen Grenzen unseres Rechts nicht verhindern, dass wir unsere Rechte durchsetzen können, weil sie nämlich tatsächlich, weil wir das Training der Systeme tatsächlich im Wesentlichen auf amerikanischem oder asiatischem Recht basiert. haben wir gar keine Möglichkeit, dagegen zu klagen. Und deswegen ist es so, dass wir als Initiative Urheberrecht jetzt eine Studie beauftragt haben, die eine Tandem-Studie ist, wie wir so sagen. Das heißt, eine interdisziplinäre Studie eines KI-Forschers, Lehrstuhlinhaber an der Uni Magdeburg, Sebastian Stober, und eines Rechtswissenschaftlers, Lehrstuhlinhaber an der Uni Hannover, Tim Dornis, Urheberrechtler. Die haben gemeinsam einfach mal versucht, quasi als Grundlagenforschung zu beschreiben, was eigentlich im Trainingsprozess, im Scraping- und Trainingsprozess genau geschieht und wie man das technologisch so beschreiben kann, dass überhaupt eine rechtliche Bewertung möglich ist. Und diese Studie gab es bislang nicht. Und die Studie weist plötzlich für uns darauf hin, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, sie weist nicht nach, sondern sie gibt ein theoretisches Konstrukt an die Hand, das es uns erlaubt zu sagen, hier finden Rechtsverstöße in unglaublichem Umfang statt, angefangen beim Zugriff auf die Daten für das Training, dann bei dem Trainingsprozess selbst, dann bei der Tatsache, dass das, was gelernt wurde, und da muss man wieder sagen, das gilt jetzt einmal für die geschützten Werke, aber es gilt eben auch für personenbezogene Daten, das, was trainiert wurde, was zum Training herangezogen wurde, landet dann auch in dem Modell, also in dem Ergebnis des Trainings, ja, und ist dort wieder abrufbar. Das ist eine Vervielfältigungshandlung und die ist nicht durch irgendeine Schrankenregelung abgedeckt. Also ist es ein Rechtsverstoß. Und dadurch, dass dieses Modell dann aber deine Daten und unsere Werke enthält und dann geöffnet wird, zum Beispiel zu einem Publikum oder weitergegeben wird an andere KI-Hersteller, findet eine öffentliche Zugänglichmachung statt. Und das ist ein Aspekt, für den es überhaupt gar keine Schranke gibt.
Das Kind ist aber eigentlich schon längst in den Brunnen gefallen, so mehr oder weniger.
Nee, im Gegenteil. Aber sag.
Naja, also ich glaube, du hast es ja, wir haben es ja eben kurz mal angesprochen, ich glaube, das Internet war diesbezüglich bislang ein relativ rechtsfreier Raum.
Es war nie ein rechtsfreier Raum, es war nur einer, wo sich keiner für die Rechte interessiert hat. Und das ist das Problem, dass wir das weiter so haben.
Genau, und da setzt ihr an, dass diese Rechte, aber auch auf einer globalen Ebene oder zumindest erstmal einer europäischen Ebene auch wirklich durchgesetzt werden.
Naja, weißt du, die Sache ist ja die, Rechte zu haben bedeutet leider nicht, dass man Rechte durchsetzen könnte. Und Rechte zu haben bedeutet auch nicht unbedingt, dass du jemanden hast, gegen den du klagen kannst. Denn wenn der Rechtsverstoß in einem anderen Rechtsraum geschieht, und dort das, was geschehen ist, nicht als Rechtsverstoß beschrieben ist, dann kannst du dagegen unter Umständen gar nicht klagen. Das ist ein bisschen die Situation, von der wir im Moment ausgehen mussten als Grundannahme bezüglich des KI-Trainings, dass in dem Moment, wo das Training, also der Trainingsprozess als technischer Prozess auf amerikanischem Boden geschieht, amerikanisches Copyright gilt und nicht europäisches Urheberrecht. Und damit hätte sich aufgrund der Territorialität dieser Rechte die Situation ergeben, dass wir gar nicht klagen können, weil das unserem Recht entzogen ist. Jetzt haben wir aber über die Studie zeigen können, dass es eine Möglichkeit gibt, auch auf europäischer Basis europäische Gerichte anzurufen. Und das ist echt ein Riesenfortschritt. Und damit ist tatsächlich die Annahme, wir könnten ja gar nichts tun, ein bisschen vom Tisch, denn wir können jetzt wieder was tun.
Das ist gut.
Ja. Gleichzeitig allerdings, um das noch zu sagen, ich war ja jetzt Mittwoch in Brüssel und habe da unter anderem mit Europaparlamentariern diskutiert. Und als ich sagte, Leute, klar, wir haben, also jetzt wird es ein bisschen rechtstechnisch, ja. Das muss ich kurz erklären, glaube ich. Also wir haben ein KI-Gesetz, eine KI-Verordnung seit diesem Jahr, die noch nicht in Geltung ist, aber die Geltung wird allmählich vorbereitet sozusagen. Und das ist kein urheberrechtliches Gesetz. Es hat aber einen Verweis auf eine urheberrechtliche Regelung, die seit 2019 in der europäischen Urheberrechtsrichtlinie festgeschrieben ist und im Sommer 2021 in geltendes Recht europaweit überführt worden ist. Und darin gibt es, in dieser Richtlinie gibt es zwei Artikel, nämlich 3 und 4, die eine sogenannte Ausnahme aus dem Exklusivrecht, was das Urheberrecht ist, begründen. Und diese Ausnahme besagt, dass für das Sammeln sehr großer Datenmengen im Sinne von Text and Data Mining für die wissenschaftliche Forschung unsere Werke ohne Vergütung und ohne Exklusivitätsmöglichkeiten erlaubt ist. Mhm. Und es gibt eben in Artikel 4 dann noch eine Erweiterung, wo das auch kommerziell möglich ist. Nur die kommerzielle Nutzung ist eben eine, gegen die wir einen Widerspruch einlegen können. Wir können einen Vorbehalt erklären. Das hat zum Beispiel die GEMA schon Anfang letzten Jahres gemacht. Ja, Generalvorbehalt für das Gesamtrepertoire, was von der GEMA vertreten ist, gegen KI-Training.
Ja.
Dieser Vorbehalt wird jetzt eben in der politischen Diskussion genutzt, um zu sagen, naja, aber wenn ihr einen Vorbehalt erklärt, dann seid ihr doch im Vollbesitz aller Rechte. So. Und da greift plötzlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass nämlich einerseits das Training ja längst stattgefunden hat und das zu ganz erheblichen Teilen, bevor wir überhaupt wussten, dass wir einen Vorbehalt haben und bevor die meisten von uns ihn erklären konnten. Es kommt nämlich noch hinzu, dass der Vorbehalt maschinenlesbar erklärt werden muss, aber niemand definiert hat, was Maschinenlesbarkeit ist. Das ist erstmal historisch sozusagen, rechtshistorisch jetzt ganz bedeutsam. Ganz wesentliche Teile des Trainings haben ohne eine rechtliche Grundlage und ohne dass wir hätten reagieren können stattgefunden. Zweitens, diejenigen, die einen Vorbehalt erklärt haben, können inzwischen eindeutig beweisen, dass die Unternehmen sich nicht dran halten. Also der Vorbehalt wird nicht akzeptiert, sondern es wird trainiert und zugegriffen trotz erklärten Vorbehalts. Und das fast flächendeckend. Und das heißt, wir haben eben keinen Ausweg aus der Situation. Das Einzige, was wir wohl tun können, ist zu versuchen, immer wieder zu klagen. Ja. Aber wer soll das bezahlen? Und das dauert unter Umständen, bis wir zum EuGH gekommen sind, dann auch einfach 15 Jahre oder sowas. Ja.
Auf der anderen Seite stehen große Konzerne.
Natürlich, wir klagen gegen Konzerne. Und wir wissen manchmal noch nicht mal, wie wir die erreichen sollen, weil die in den USA sitzen oder in China. Ja, und weil die kein Büro in Deutschland haben. Und das andere ist, dass wenn wir nicht klagen, wir darauf angewiesen sind, dass die Politik das anerkennt und sagt, gut, dann müssen wir an der Stelle die Rahmenbedingungen ändern. Und da habe ich halt einfach in Brüssel in der Diskussion gemerkt, dass die Vertreter des Europaparlaments ausnahmslos frustriert und nachdrücklich genickt haben, als ich gesagt habe, was hilft uns dieses Recht, wenn wir es nicht durchsetzen können, wenn sich keiner dran hält. Ihr müsst uns helfen, dass das durchsetzbar wird, sonst taugt es nichts.
Das ist zahnlos.
Ja.
Das hört sich nach einem weiten und komplizierten Weg an. Und jetzt hast du aber auf der einen, oder haben wir gerade ja auf der einen Seite festgestellt, ohne den Menschen geht's am Ende gar nicht, weil sonst das System degeneriert.
Ganz genau. Das ist genau der Zusammenhang, in dem wir uns da bewegen. Genau.
Und
die sind auf uns angewiesen.
Ich stell mir eine Dystopie vor, dass du und ich, also du noch mehr wahrscheinlich, gar nicht mehr dann für irgendwelche Filme komponierst, sondern sozusagen vielleicht sogar ein direkt Mandat von einer oder einen Auftrag von einer der KI-Firmen bekommst. Hier, schreib uns mal zu der Emotion Freude oder der Emotion Wut, harmonische Verbindung,
ja.
Und einem Schlagzeuger wird dann gesagt, trommel mal dazu in dem Tempo.
Trommel mal Verfolgungsjagd.
Genau, Verfolgungsjagd oder sowas oder dass man irgendwie alles kategorisiert und abdeckt und dann stellt die KI was dazu zusammen.
Und genau das ist ja das, was jetzt geschieht. Jetzt schon.
Ja.
Also das ist ja genau das, was geschieht, und tatsächlich ist es auch so, und ich glaube, das muss man eben auch dann, also so fair muss man schon sein, wir sind ja nicht verantwortungslos für das, was da gerade geschieht. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie sich die Popmusik in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und wie sich auch große Teile der Medienmusik, also Film, Hörspiel, was auch immer, Fernsehen in den letzten Jahren entwickelt haben, dann sind wir schon sehr stark auf dem Weg in eine große Stereotypisierung. Anders gesagt, es wird immer generischer.
Ja.
Also ein ganz plakatives Beispiel dafür ist der Stimmklang im Hip-Hop zum Beispiel, ne? Also Autotune.
Ja.
Je mehr wir uns davon entfernen, eine Stimme als eine Stimme mit einem Eigenklang wiedererkennbar und originär, also früher hätte man gesagt authentisch zu verwenden, einzusetzen, desto mehr haben wir uns in eine Richtung bewegt, wo es jetzt einem Computersystem sehr einfach gemacht wird, das, was generisch geworden ist, generativ nachzubasteln.
Ja.
So, und den Unterschied kann man dann tatsächlich jetzt schon quasi nicht mehr hören. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Diese ganzen Spiele, Bot or Not oder so, die sind totaler Schwachsinn. Also es ist völlig unsinnig, immer wieder hinzugehen und zu überlegen, können wir das eigentlich noch hören? Denn das ist nicht die Frage, um die es geht. Die Frage ist, ist es von Menschen gemacht oder nicht? Und ob wir das unterscheiden können, ist eine, also noch nie konnten die Leute wissen, warum wir was wie gemacht haben. Sie haben zwar immer Gedanken darüber gehabt, wie unsere Intention war und warum wir irgendwas wie getan haben, aber sie wussten es nicht, so wie wir nicht wissen, wie ein Publikum reagiert. Ja, also Produktion und Rezeption müssen wir getrennt denken. Und die Frage, ob in der Rezeption es möglich sein wird, heute noch oder in Zukunft dann einen Unterschied immer sicher zu detektieren, ist eine, die ablenkt von dem Problem. Denn das Publikum muss sich für meine Begriffe nicht dafür interessieren, ob es menschengemacht ist oder nicht. Wir müssen uns als diejenigen, die es verantworten, dafür interessieren, ob wir dem Publikum noch ein nachhaltiges Produkt anbieten.
Ja. Wollen die das, frage ich mich manchmal. Wollen die nachhaltige Produkte?
Nee, die wollen das nicht. Nee. Die verstehen das aber auch nicht. Und deswegen, das ist doch immer schon so gewesen. Ich meine, der ganze elitäre Zeug, was wir heute über Filmkomposition gesprochen haben, meinst du, ein Publikum kann das in der Breite nachvollziehen? Natürlich nicht. Und das ist auch nicht deren Aufgabe.
Nee.
Deren Rolle ist, zu verschmelzen, sich einzulassen und es geil zu finden, wenn es gut geht. Ja, und wenn es besonders gut geht, erzählen sie es anderen und dann wird was draus.
Naja, aber das Problem, was du damit ja auch ansprichst, ist, dass das Publikum, da verallgemeinern wir jetzt, glaube ich, gerade sehr. Natürlich ist das Publikum sehr facettenreich und vielschichtig, aber dass ein großer Teil des Publikums heutzutage dann auch eher bereit ist, mit computerbasierte oder KI-basierter Leistung zu verschmelzen und das quasi als real wahrzunehmen.
Ja, ne? Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendeine Art von Geringschätzung einem Publikum gegenüber auszudrücken. Ganz im Gegenteil, ich glaube einfach, dass wir die Rollen unterscheiden müssen. Ja, also es ist nicht die Aufgabe eines Publikums zu wissen, warum jemand was gemacht hat.
Ja.
Das ist das, worum es mir eigentlich geht. Und wenn wir jetzt uns auf eine Welt zubewegen, wo einem Publikum, das schon ganz weit fortgeschritten ist in der Akzeptanz von Playlisten, also von nicht mehr selbst aussuchen, sondern jemanden oder möglichst wahrscheinlich in den meisten Fällen wahrscheinlich einen Algorithmus für sich aussuchen zu lassen. Ja? Wenn wir einem solchen Publikum jetzt Produkte anbieten, wo die Playlist eben nicht mehr deine und meine Musik raussucht, sondern Musik generiert, dann ist das für das Publikum beim Joggen wahrscheinlich völlig unerheblich. Ja? Und Bespoke heißt das, Bespoke Entertainment. Wenn nämlich dann plötzlich aufgrund deiner in Datensätzen ermittelten Vorlieben eine für dich individuell hergestellte Musik generiert wird.
Ja. Ja,
Bespoke Entertainment ist die Personalisierung. Und an der Stelle, das ist wirklich du hast für nach einem dystopischen Szenario gefragt, das ist für mich wirklich eine Dystopie, wenn wir aufhören, Musik als gemeinschaftsstiftend und als etwas Gemeinsames zu begreifen, sondern Menschen nur noch mit Kopfhörern durch die Gegend laufen, die sie voneinander trennen, weil man noch nicht mal mehr drüber sprechen kann, ob der andere das auch kennt und auch mag oder ablehnt.
Weil die KI das für einen auswählt und sozusagen.
Weil es kein anderer hören kann, weil es nur deine eigene Musik ist, die vermeintlich nach deinen Persönlichkeitskriterien für dich hergestellt wurde.
Ach so, du sprichst jetzt tatsächlich schon von, jetzt nicht von existierenden Stücken, sondern wirklich
generierte Musik,
die sich quasi an deinem digitalen Profil orientiert.
Und das ist der Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Und es wird eben nicht nur Musik betreffen, wobei das bei Musik jetzt schon möglich ist im Grunde genommen, wenn man auf Udio und Suno und solche Systeme guckt, sondern das wird auch Film betreffen. Also du wirst früher oder später auf deinem Smartphone deinen eigenen Spielfilm sehen können, der nach deinen Vorlieben für dich zusammen generiert wurde. Und dann wirst du möglicherweise begeistert sein und das mit niemandem teilen können, weil niemand anderer den kennt. Ich meine, was soll das denn?
Ja, das wird aber, glaube ich, auch zu einer Art, irgendwann zu einer Art Kurzschluss im System führen.
Das ist genau meine Sorge. Darum halte ich das für dystopisch. Mir geht's gar nicht um das Schöne dabei. Mir geht's wirklich um das Gemeinsame dabei.
Ja, also es geht ja auch darum, dass wir über Sachen diskutieren können. Ne?
Ja, genau.
Oder dass Komponistinnen und Komponisten auch den Mut haben, wie du das vielleicht mit dem Dark Knight, dem Batman-Film gesagt hast, ne, dass da eigentlich nur ein Tonmotiv ist, ne, was jetzt
radikal zu sein.
Ja, was radikal anders ist, aber trotzdem diese Wirkung hat. Dass sowas dann in Zukunft quasi ausgeschlossen wird, weil es diese Option einem gar nicht mehr gelassen wird, irgendwie über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Und ich glaube, das mit dem Tellerrand ist eben wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und mir ist schon klar, also wir reden ja jetzt ganz lang und die Leute, die das bis hierhin geschafft haben, haben auch schon von meiner wirklich flammenden Begeisterung für Musik und Film und Kultur und Literatur und so einiges mitbekommen. Deswegen bin ich ja wirklich ein brennender Überzeugungstäter. Und gleichzeitig ist mir schon klar, dass ich irgendwie auch ein alter weißer Mann bin, der den Eindruck erweckt, sagen zu wollen, früher war alles besser. Nur tatsächlich geht's mir darum nicht. Es war nämlich früher gar nicht alles besser. Es war früher auch schon immer alles ganz schön scheiße. Nur, ich meine, ist doch so. Also ich meine, da sollte man sich nichts vormachen. Es ist, glaube ich, nur so, dass wir hier, was den Tellerrand betrifft, an Grenzen stoßen dessen, was die Identitätsbeschreibungen, die wir uns selbst als Gesellschaft geben, noch aufrechtzuerhalten vermag. Also wir geben ein Stück weit unsere eigene Identität individuell und als Gesellschaft auf, als kulturelle, als einander verbundene Personen, als Gemeinschaft. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass das im Moment so einfach ist, das einfach voranzutreiben, ganz viel damit zu tun hat, dass wir vor 25, 30 Jahren im Grunde genommen aufgehört haben, ein Bildungssystem aufrechtzuerhalten, das dem Humanismus verbunden war. Sondern wir haben ein Bildungssystem, unser Bildungssystem dahingehend umgebaut, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt schnell verwertbare Arbeitskräfte für BWL-Studiengänge und Jura-Studiengänge und so, die möglichst mit 21 rausgehen können und Geld erwirtschaften können. Und plötzlich war das so, dass wir nicht mehr in jedem Schulausbildungsgang tatsächlich sowas wie, ich benutze jetzt mal ein vermeintlich esoterisches Wort, das ist es tatsächlich gar nicht, wie Selbsterfahrungen drin hatten. Wenn du aber mit Musik umgehst, mit Literatur umgehst, Theater spielst, Kunst machst, Kunst reflektierst, dann wirst du dir selbst begegnen müssen. Dann wirst du dir selbst begegnen können und dann wirst du lernen, wie du zum Beispiel, wenn es gut geht, in Krisensituationen mit dir selbst umgehen kannst. Du wirst ein Stück Resilienz erwerben. Und das ist übrigens interessanterweise gar nicht nur auf diese kulturellen Bereiche zu begrenzen, sondern das ist auch auf Sport zu übertragen. Ja. Wenn du nämlich nicht mehr lernst, an deine Grenzen auch körperlich zu gehen und gemeinschaftlich ein Ziel zu erreichen, im Mannschaftssport zum Beispiel, dann fehlen dir auch diese Erfahrungen. Und wir haben tatsächlich aufgehört, das gemeinschaftsstiftende, gemeinschaftsbewahrende überhaupt noch als Kerngegenstand dieser Ansprüche zu definieren. Und plötzlich haben wir Generationen junger Menschen, die nicht im Theater gewesen sind, als sie die Schule verlassen haben, die nicht im Kino gewesen sind, die nicht wissen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, Film zu erfahren als so.
Als über das iPhone,
Und ich meine, das ist ein geiles Bild, machen wir uns mal nichts vor, aber im Kino ist was anderes.
Absolut. Die Kinoerfahrung bei bestimmten Filmen, die will man auch gar nicht missen. Ne?
Nee. Also, es geht nämlich um das Erlebnis tatsächlich. Ja. Und das Erlebnis ist ein gemeinschaftliches, weil man eben nicht separiert ist. Ja, weil der Typ neben einem blöderweise diese Nachos mit Käsesoße isst in der leisesten Stelle, wo sie sich gerade endlich küssen. So, ja. Und das macht einen Unterschied. Und klar, man kann jetzt sagen, der Typ mit der Käsesoße und den Nachos, der hat mir jetzt das Kinoerlebnis verleidet und ich kenne genug Leute, die das tatsächlich genauso sehen. Das ist auch echt ein Problem. Ich finde, man könnte sich auch mal benehmen. Aber man muss zum Beispiel auch nicht im Abspann aufstehen und stehen bleiben, sodass die anderen nicht mehr lesen können, wer den Film gemacht hat. Mhm. Ja, also das ist auch eine Verlotterung tatsächlich. Und da bin ich jetzt ein echter weißer, alter weißer Mann. Aber Tatsache ist, dass bis zu dem Moment dieser Entgleisung im Kino das ein gemeinschaftliches Erlebnis ist.
Ja, man spürt ja auch oft in bestimmten Szenen den Vibe, diese Spannung oder auch diese Entladung.
Natürlich,
oder
die Entladung. Na, genau.
Das sind Sachen, die nimmt man wahr, die sind aber irgendwie natürlich de facto jetzt wissenschaftlich nicht so leicht registrierbar. so dass man dem Menschen auch gerne vormachen kann, das sei zu Hause auf einem Tablet oder iPhone oder meinetwegen zu Hause vom Fernseher auch genauso abbildbar.
Und übrigens ist das ein ganz entscheidender Punkt, wenn du sagst, es ist wissenschaftlich nicht so einfach registrierbar. Ich meine, darüber habe ich halt eben wissenschaftlich auch gearbeitet, da habe ich meine Magisterarbeit drüber geschrieben, über die Musikpsychologie der Musik im Film, im filmischen Kontext. Und das war 2000, als die fertig wurde, und zu dem Zeitpunkt war das so, dass es 15, 20 Jahre relativ intensiver Forschung gab, die zu einem vermeintlich trivialen Ergebnis gekommen ist, es wirkt. Ja, nur wie, wissen wir nicht. Weil man kann es halt nicht messen, aber gleichzeitig kann man wissenschaftlich durchaus empirisch eben sagen, dass es das tut. Das reicht aber heute nicht mehr. Also es gibt eine Theorie der quantitativen Ästhetik, die 2-3 Jahre erst alt ist, die relativ deutlich aufzeigt, dass wir eine Tendenz haben in unserer Gesellschaft im Moment, und das ist jetzt nicht auf Westeuropa oder so begrenzt, sondern das ist eher global im Moment eine Tendenz, dass wir sagen, man kann eigentlich nur noch über Dinge diskutieren, die man auch in Zahlen fassen kann. Und dann spricht man halt nicht mehr über Gänsehaut oder über Schönheit oder sowas, sondern man spricht eben über Erregungszustände oder über Schweißausbruch oder solche Dinge. Ja, und das ist aber genau das, was uns alle zwar irgendwie triggert, aber nicht interessiert.
Ja. Also ich fasse kurz zusammen, so deine generelle Angst ist, dass jetzt nicht nur auf uns Urheberinnen bezogen, dass die KI letzten Endes unsere menschliche Gemeinsamkeit irgendwie entmenschlicht. Dieses Unvorhersehbare, ja. Dieses Individuelle nimmt und dass wir dagegen auf jeden Fall, dass wir dem irgendwie versuchen sollten, Einhalt zu gebieten.
Ich weiß nicht, ob wir Einhalt gebieten können, aber wir müssen die, für uns als Menschen und als Gesellschaften reklamieren, dass wir das Heft in der Hand haben müssen. Also wir müssen Entscheidungen uns vorbehalten.
Ja, siehst du das auch so ein bisschen manchmal, also ich glaube, es ist schon ein bisschen rausgekommen, aber siehst du das auch so ein bisschen als Sisyphus-Arbeit?
Ach klar, ja klar. Also lass mich bitte noch eine Sache ergänzen, weil du gerade das Wort Angst sagtest. Ich glaube gar nicht, dass ich so sehr Angst habe. Ich neige nicht so sehr zu Angst. Ich habe aber Sorge.
Besorgnis, ja.
Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, weil Angst einen ganz schnell, wenn man wirklich eine psychologische, physiologische, automatisch damit auch Angst empfindet, dann kann die einen sehr stark steuern. Und ich glaube, Angst
beziehungsweise basiert
es. Ja. Sie kann einen lähmen, und das ist ja ein Ergebnis einer Steuerung. Ne? Ja. Also sie kann die Angst kann dich dazu bringen, dass du dich hinlegst und sagst, ich stelle mich tot, oder sie kann dich eben in die Flucht treiben oder in den Angriff. Ja. Und ich glaube, dass wir sehr bewusst umgehen müssen mit diesen Mechanismen von Angst, und dass wir versuchen sollten, und das ist eigentlich ein bisschen ein Teil meiner Aufgabe, die aber eine Sisyphus-Aufgabe ist, Wege aus der Ohnmacht aufzuzeigen in die Orientierung und in die Handlungsfähigkeit. Das ist der Weg aus der Angst. Ja, und super. Das ist wirklich das, was ich immer wieder versuche, und deswegen spreche ich in meinen Vorträgen und in meinen Workshops auch ganz konkret diesen Aspekt von Angst immer an. Und ich habe mich da wirklich intensiv drauf befragt. Also das werden wir jetzt in dieser Sitzung hier irgendwie nicht konkret behandeln können, dass ich auch ein paar Gründe hatte in meinem Leben, mit Angst umzugehen und mit Ohnmachtserfahrungen. Und ich habe wirklich viel Zeit und Arbeit darauf verwendet, mich da selbst drauf zu befragen. Ich glaube nicht, dass das von Angst gekennzeichnet ist, wie ich mich verhalte und wofür ich plädiere. Ja. Aber ich weiß ja von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie Angst haben. Und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen, und ich versuche das der Politik auch immer wieder aufzuzeigen, dass das ein Faktor ist, der schlicht und ergreifend zu Buche schlägt, weil Leute, die wirklich konkret Angst haben, dazu neigen, irrational zu agieren, zum Beispiel in Wahlentscheidungen. Ja, und deswegen sollten wir unseren Teil als Berufsverbände, als Vermittler, als Politikbetreibende, aber insbesondere auch als professionelle Politiker und Politikerinnen dazu tun, dass Leute eben nicht in der Angst im Sinne von Ohnmacht hängen bleiben, sondern immer eine Orientierung angeboten kriegen, an der sie sich festhalten können.
Ja. Orientierung und sich informieren hilft ja auch, die Angst zu besiegen und irgendwie auch das Heft wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Genau, darum geht's.
Ja, vielleicht, das war sehr viel Stuff. Mhm. Letztendlich noch die Frage, Was erwartest du von den Kolleginnen und Kollegen gerade unserer Branche generell oder vielleicht auch von dem Publikum im Umgang mit künstlerischen Inhalten?
Fangen wir mit dem Publikum an. Ich habe im Bundestag und im Europaparlament mehrfach in größere Runden von Abgeordneten und von Verwaltungsmitarbeitenden geguckt und die Frage aufgeworfen, ob ich eigentlich recht in der Annahme gehe, dass alle hier eher die teurere Butter kaufen und die teurere Milch und die Eier von den freilaufenden Hühnern. Und dann nicken alle so und sagen, ja, das ist doch klar. Und übrigens wirklich alle. Also auch diejenigen, mit denen wir politisch nicht so gerne sprechen, haben da durchaus ein Bewusstsein.
Ja, okay.
Und dann werfe ich die Frage auf, ob sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht haben, ob sie auch Musik von freilaufenden Komponisten in artgerechter Bodenhaltung konsumieren.
Bevorzugen würden.
Und da gucken sie alle wirklich ertappt, jedes einzelne Mal, weil sie darüber noch nie nachgedacht haben. Ja, also, und diese Art von Ökosystemdenken, die ist, die wünsche ich mir sehr viel mehr bei unserem Publikum. Also ich finde es unglaublich frustrierend festzustellen, wie unendlich viele Leute ein Spotify-Abo nehmen, obwohl sie was Besseres machen könnten. Warum muss es ausgerechnet Spotify sein? Ja, du kannst zu Apple gehen, zu Tidal, zu Deezer ist ein europäischer Anbieter, ja, aber auf jeden Fall nicht den Monopolisten stärken. Damit fängt es doch schon mal an. Ja, Leute, die Nestlé-Produkte boykottieren, haben trotzdem ihre Abos bei den größten Monopolisten, haben ein Google-Mail-Konto und haben ein Spotify-Abo. Und ich frage mich dann immer, wie kann das sein? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Warum euer Ökosystem, euer Nachhaltigkeitsdenken beim Schritt ins Digitale auf? Zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, das ist ja weit mehr als nur Klima und Öko, aber bleiben wir mal bei Klima und Öko. Also Schülerinnen, die ChatGPT als Taschenrechner benutzen, als Recherchetool, das ist wirklich verantwortungslos. Es ist so irrwitzig, teuer und ressourcenhungrig, das zu machen, dass es wirklich umweltfeindlich ist, dieses Programm für solche Aufgaben zu verwenden. Jetzt mal davon abgesehen, dass ChatGPT überhaupt nicht in der Lage ist, als Informationsrecherche-Tool herzuhalten, ja, weil es nämlich gar keine validierten Inhalte rausgibt. Ja, warum erklärt denen das eigentlich keiner? Wo ist denn da eigentlich der Verantwortungsgedanke in der ganzen Debatte? Das ist unglaublich. In den USA werden gerade Kernkraftwerke wieder in Betrieb genommen, um den Leistungshunger der KI-Systeme zu befriedigen.
Wow. Ja? Das ist, glaube ich, eine Information, die ist vielen, denke ich, ziemlich neu. Ne?
Ja, du kannst so eine ChatGPT, einen Prompt, eine Anfrage, kannst du konkret in Cent berechnen. Das sind, glaube ich, 35 Cent im Moment. Kostet das
den Anbieter?
Das ist das Spannende. Und warum bezahlt er das? Ist der Altruist? Oder hat er vielleicht irgendein Interesse, dass du bei ChatGPT jetzt bleibst?
Ja.
Ja? Kann man da mal drüber nachdenken, wenn man über Ökosystemzusammenhänge und über Nachhaltigkeit nachdenkt. Tut aber keiner da draußen. Sondern alle sind wie Schlafschafe wirklich, oh Gott, nee, jetzt habe ich einen Querdenkerbegriff benutzt, aber alle, also ja, wir haben schon dieses Herdending, ne? Also wir gehen dahin, wo die anderen hingehen.
Naja, wir haben das Gefühl, wenn wir das jetzt nicht nutzen, verpassen wir was.
Genau. Fear of Missing Out, FOMO nennt sich das.
Ja,
das
Fear, ist, genau. Ja. Fear of Missing Out.
Ja. So. Das ist die Frage nach dem Publikum jetzt sehr breit und sehr, sehr, sehr rantig gewesen. Und das andere ist die Frage gewesen, was wünsche ich mir von den Kolleginnen und Kollegen? Naja, ehrlich gesagt, in der Corona-Situation haben wir, die wir in den Verbänden arbeiten, gemerkt, wie unendlich viel Kraft und Mühe es uns kostet, unsere eigenen Leute zu erreichen mit den Dingen, die wir ihnen hätten erzählen können. Und ich mache mal ein konkretes Beispiel, warum das problematisch ist. Es gab die Soforthilfe, das waren diese 8.000 Euro.
9.000
Euro, gut. Ja. Nur, was wir noch nicht wussten am Anfang, verwendet werden durften für Betriebsausgaben. Also haben wir den Leuten gesagt, dann macht doch Betriebsausgaben. Dann beauftragt euch gegenseitig. Ja. Und ich habe Nächte damit verbracht, Leuten zu erklären, dass es sowas wie Ermessensspielräume gibt und dass man dann einfach solche Dinge tun könnte. Dann kann man nämlich das Gegenüber das Geld behalten und als Einnahme verbuchen, was du ihm bezahlt hast. Und ein Dritter kann dich zurückbeauftragen. Und ne, man muss es ja nicht 1:1 machen, aber selbst das wäre bei erbrachter Leistung, wäre das legitim gewesen. Das wäre ja kein Betrug gewesen, sondern die Leistung hätte eine legitim zu erbringende sein müssen. Also, dass ich ein Streichquartett beauftrage oder dass ich habe das auch gemacht. Ich habe jemanden damit beauftragt, für mich 2 Alben und ein bisschen mehr zu mastern und habe dem das einfach pauschal bezahlt in dem Moment und dann immer dann, wenn das nächste Produkt da war oder Projekt da war, dem das rübergeschoben. Ja? Und der hatte dann Geld. Ganz legitim. Und die Leute haben Angst gehabt und haben es nicht gemacht. Und deswegen müssen sie jetzt in unfassbaren Umfängen diese Gelder zurückzahlen. Und das frustriert mich so. Also, holt euch doch bitte die Beratung ab und dann vertraut uns auch mal, wenn wir euch sagen, ihr habt da eine Handlungsmöglichkeit. Und das ist am einfachsten dann möglich, wenn ihr in die Verbände geht. Also wenn ihr uns in den Strukturen durch euren kleinen Mitgliedsbeitrag im Jahr stärkt. Und mir ist völlig egal, ob ihr in meinen Club kommt oder in irgendeinen anderen, sondern wir brauchen einfach erstens eure Mitgliedsbeiträge, ich habe wirklich 15 Jahre lang jede Reisekostenabrechnung selbst bezahlt. Ja. Wow. Inzwischen bin ich auf einem anderen Status quo, aber ich habe wirklich die ganzen Jahre über meine ganzen Reisekosten, alle Hotelkosten selbst bezahlt, weil wir kein Geld hatten als Verband. Ja, und
hast trotzdem unsere Interessen irgendwie vertreten.
Natürlich, ja. Und dann kommen bei mir Leute an und sagen, ja, aber 75 Euro im Jahr, boah, ja, Entschuldigung, echt mal, ja, also da werde ich irgendwann auch echt ein bisschen krantlich. Und das ist eben auch nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist auch eine Frage, ganz konkret, wenn wir über zum Beispiel Verhandlungen mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, mit Privatrundfunk, mit Plattformen und so sprechen.
Wen vertrete ich und wie viel?
Wie viele, weil wir haben im Gesetz eine Repräsentationsverpflichtung. Wir müssen repräsentativ sein und Repräsentativität ist im Wesentlichen eine Frage von Zahlen. Und wenn wir dann einfach nicht genug Leute am Start haben, dann gibt es eine Möglichkeit für unser Gegenüber zu sagen, mit euch müssen wir doch gar nicht verhandeln.
Ich habe ähnliches Gespräch mit dem Axel geführt, Axel Müller.
Genau, der kennt sich da ja super aus.
Genau, da ging es ja, der ist ja bei ProMusik im Vorstand und ich selber bin da auch Mitglied in der UDJ. In der Initiative Urheberrecht bin ich jetzt noch nicht Mitglied.
Nee, aber über UDJ bist du dann ja da Mitglied. Das ist ja, wir sind ja ein Dachverband, Initiative Urheberrecht.
Ah, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Kann man dann nicht einfach sagen, also wir, weil jetzt jeder irgendwo Mitglied ist.
Genau, so ist es gemeint.
Dass wir sozusagen da in einen Verband zusammenkommen.
Genau, das ist das, was wir machen. Ah. Also ich zum Beispiel bin Mitglied bei, also ich bin natürlich in meinem eigenen Verband Media Music als Vorsitzender notwendigerweise Mitglied und ich bin in einigen anderen Verbänden assoziiert oder auch Mitglied, aber ich mache zum Beispiel auch schon seit, ich weiß gar nicht, 10 Jahren oder so, bin ich auch Verdi-Mitglied, weil das zum Beispiel auch ein paar Vorteile mit, also nein, erstmal um denen meine Stimme zu geben, um dort mitbestimmen zu können. Die haben mich immer wieder gefragt, magst du nicht bei uns ein bisschen mitwirken.
Ja.
Ja? Eine Gewerkschaft zu haben ist manchmal gut, weil eine Gewerkschaft andere Möglichkeiten hat als Berufsverbände, einfach rechtlich. Das würde jetzt zu weit führen. Und Verdi ist für uns so ein Sammelbecken für ganz viele Interessen. Da ist zum Beispiel aber auch sowas wie eine Rechtsschutzversicherung dann integriert. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel an solchen konkreten Aspekten Interesse hat, dann sollte er sich einmal umgucken, welche Struktur bietet eigentlich was. Das ist nicht identisch, aber alle haben irgendwas.
Fordert und aber dann, auch Selbstverantwortung natürlich auch Eigeninitiative, anstatt sich immer nur.
Und was wir dann eben mit der Initiative Urheberrecht machen, das ist, dass wir diese Interessen bündeln, was das Thema Urheberrecht betrifft. Ja, da ist eben Verdi Mitglied, da sind die Jazzer Mitglied, da sind die Filmkomponisten aus der DEFCOM Mitglied, der Composers Club, mein Verband Media Music, Pro Musik, die Unisono, das ist die Gewerkschaft der OrchestermusikerInnen.
Also die ist sozusagen dann schon, die bildet ein sehr breites, breite Musikergruppe.
Die machen sich auch immer weiter auf, zum Beispiel für freischaffende MusikerInnen. Und was wir im Moment eben so ein bisschen auch moderieren können aus dieser Perspektive heraus, das ist die Zusammenarbeit zwischen diesen Kräften. Zumal wir in der Initiative Urheberrecht keine Mitgliedschaften der Verwertungsgesellschaften haben, aber ganz enge zusammenarbeiten mit den Verwertungsgesellschaften und auch da immer wieder den Connex herstellen können. Und also in der Initiative Urheberrecht kann man nicht einfach Mitglied werden, das müssen die Verbände tun, weil wir eine Dachverbandsstruktur sind. Aber wir sind dann wiederum natürlich auch im direkten Kontakt und teilweise auch in gemeinsamen Strukturen mit den europäischen Dachverbänden und deswegen eben auch in Brüssel dann immer wieder mal unterwegs. Und wir haben eben so eine Situation, wo wir einerseits eben oft die Brücke in die Politik bilden. Das war in der Corona-Situation zum Beispiel hier in NRW, der Kulturrat Nordrhein-Westfalen, auch eine Dachverbandsstruktur. Da gab es quasi eine Standleitung, sowohl mit dem Wirtschaftsministerium als auch mit dem Kulturministerium. Und da plötzlich hat sich herausgestellt, dass diese Kultur Institution ist immer so ein problematischer Begriff, weil das so reich klingt. Also diese Selbstvertretungsstrukturen in der Kultur, die kriegen in so einem Moment plötzlich für die Politik auch eine Servicequalität. Das ist bei der Initiative Urheberrecht im Thema KI zum Beispiel auch so, dass die Politik sich wirklich konkret an uns wendet und sagt, könnt ihr uns mal sagen, ob das belastbar ist oder ob das irgendwie seriös ist? Habt ihr da schon eine Einschätzung zu? Und dann, wenn wir ihnen das spiegeln, dann können sie in der Abwägung tatsächlich in Entscheidungen gehen.
Also wir übernehmen sozusagen dann auch die Rolle der Gutachterin.
Des Vorfeldes gewissermaßen, ja genau.
Ja. Ja. Das ist super. Mensch, Matthias, wow.
War lang, ne?
Wir haben lang gesprochen, ja. Aber ich fand es mega interessant.
Ja, hat mir auch total Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich finde es ganz großartig, dass ich über Schostakowitsch und Urheberrecht in einem Gespräch sprechen kann.
Witzige Schlussanekdote dazu. Ich habe letztes Jahr für dieses Pop Meets Classic in Braunschweig, für das ich als Arrangeur tätig bin mit dem Staatsorchester, habe ich ein Arrangement gemacht von Peter Fox. Mhm. Wie heißt es jetzt?
Der zweite Schnitt. Ja. Haus am See.
Nee, alles neu.
Alles neu, ja, Haus am See war das vorher, ja.
Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt denn diese Streicherfigur her? Und die ist.
Ja, ja.
Die
ja,
ist 1 zu 1.
Das ist so eine Schostakowitsch-Motorik halt, ne? Das kann man auch schon direkt erkennen.
Ja, das ist Schostakowitsch, das ist ein Sample. Also es ist ein Sample aus Schostakowitsch und deswegen klingt es im Original, glaube ich, auch relativ, meine ich, so sehr rough, sehr. Das war spannend. Okay, das ist eine kurze Anekdote, das kann ich auch rausschneiden.
Nee, ich finde das ganz spannend, weil das natürlich zum Beispiel ein Hinweis darauf ist, dass die ganze etwas verquaste Diskussion darüber, ob wir nicht alle on the shoulders of giants stehen und ob wir nicht eigentlich alle bei unserem kulturellen Lernen genau das machen, was die Maschinen auch machen, das ist ein Hinweis darauf, dass das Quatsch ist. Du hast übrigens ganz am Anfang unseres Gesprächs was ganz Entscheidendes dafür gesagt, dass nämlich wir als Musikerinnen und Musiker ja immer eine Auswahl vornehmen, dass wir eben nicht alles abbilden, was Musik ist, sondern eben unseren Weg suchen und unser Repertoire selbst zusammenstellen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, was eine KI tut, die nämlich keinen Unterschied macht, die einfach alles einfach erstmal rasiert und dann so rasenmähermäßig durchwalkt und danach hast du irgendwie Rasenschnitt. So, ja, aber keine Musik mehr. Und bei uns ist es ja eher so, dass wir hingehen und sagen, boah, das springt mich an, das erzählt mir was, darum suche ich mir das. Und bei uns hat diese Auswahl immer was mit Sinnstiftung zu tun und das ist genau das, was eine KI nicht kann.
Wow. Ich hoffe, wir bleiben uns auch noch lange erhalten. In diesem Sinne, also als Künstlerin, als Menschen sowieso. Dass dieser Stab dann irgendwann nicht komplett an die KI übergeht. Dafür danke ich dir.
Dann lassen wir die unsere Berufsverbandspolitik machen. Das finde ich sehr, sehr attraktiv.
Ich bin so dankbar, dass es so Menschen wie dich gibt, die da wirklich ganz viel ihrer Energie und Zeit reinstecken, um sich dafür stark zu machen. Herzlichen Dank, Matthias, dass du hier warst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut.